Willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast, wenn du dich für Themen rund um Ernährung, Training und ganzheitliche Gesundheit interessierst. Hier dreht sich alles darum, wie du sowohl körperlich als auch mental fit bleiben kannst. Mir ist besonders wichtig, dir zu zeigen, dass Gesundheit mehr ist als nur die Summe einzelner Teile. Es geht darum, alle Aspekte deines Wohlbefindens in Einklang zu bringen. Diese ganzheitliche Perspektive findest du nicht nur hier in meinem Podcast, sondern auch auf meinem Instagram-Kanal fit_laura, in meiner App, dem Circle of Balance und all meinen weiteren Inhalten. Schön, dass du da bist. Hallo ihr Lieben, in der heutigen Episode haben wir Nico Rittenau zu Gast. Nico ist Ernährungswissenschaftler mit dem Fokus auf pflanzenbasierte Ernährung. Wir haben über Nährstoffversorgung generell gesprochen und darüber, welche Nährstoffe bei einer veganen Ernährung möglicherweise kritisch werden könnten. Wir haben also von Vitamin B12 über Omega-3 bis hin zu Eisen, Protein und Cholin sowie weiteren Nährstoffen gesprochen. Ein besonderes Augenmerk haben wir heute auch auf die sogenannten Carni Nutrients gelegt. Was genau das eigentlich ist, ob es sinnvoll sein kann, für wen es sinnvoll sein kann, diese zu supplementieren, also ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wir sprechen auch über das Thema Eier und deren ernährungsphysiologische Bedeutung. Vielleicht habt ihr Schlagzeilen wie vom veganen Influencer zum Geflügelzüchter über Nico Rittenau gelesen. Was genau dahinter steckt, was er dazu sagt und inwiefern Nico seine Position zur veganen Ernährung geändert hat, das erfahrt ihr in der heutigen Episode. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, es lohnt sich, dran zu bleiben. Es war ein super interessantes Gespräch. Und bevor es losgeht mit dem heutigen Interview, möchte ich euch noch auf etwas aufmerksam machen, was euch im nächsten Jahr helfen kann, eure Gesundheitsziele noch besser zu erreichen, mehr Achtsamkeitsmomente in den Alltag zu integrieren und stets gut organisiert im Alltag zu bleiben und somit in weniger Zeit mehr zu schaffen. Mein Planer 2025. Er begleitet euch 365 Tage lang mit motivierenden Impulsen, mit wertvollen Rezepten, also monatlich passenden Rezepten zur Jahreszeit, Achtsamkeitstipps, Gesundheitstipps, monatlichen Herausforderungen, die euch dabei unterstützen, eine gesunde Routine zu entwickeln oder zu stärken, mit jede Menge Platz für die Tagesplanung, mit Monatsübersichten und auch Zyklus-Tracking. Das heißt, der Planer ist ein echter Allrounder und mehr als nur ein Kalender. Ihr findet ihn ab sofort in meinem Shop unter www.fitlaura.de. Schaut also gerne vorbei. Und nicht vergessen, vielleicht ist es ja auch nicht nur ein Geschenk an euch selbst, wenn ihr schon mal an die Weihnachtszeit denkt, die ja bald kommt. Und ich persönlich bin immer eher so der Typ von lieber zu früh als zu spät anfangen. Und jetzt könnt ihr euch schon mal in aller Ruhe Gedanken machen und vielleicht ist der Planer ja auch direkt was für die beste Freundin, die Schwester, die Mama. Und da an der Stelle nehme ich der Tipp, ab 60 Euro gibt es bei mir im Shop versandkostenfrei. Hallo Nico, ich freue mich, dich heute als Gast begrüßen zu dürfen. Ein weiteres Mal. Wir haben ja gerade schon gesprochen. Ich glaube, 2022 war das letzte Mal. Und insgesamt warst du ja, glaube ich, auch schon zwei oder dreimal bei mir im Podcast. Ich würde aber sagen, für alle, die vielleicht unsere bisherigen Episoden noch gar nicht kennen, wo ihr natürlich auch im Anschluss gerne mal reinhören könnt, stell dich gerne mal vor, wer du bist und was du machst.
Sehr gerne, danke für die Einladung. Ich glaube, es ist tatsächlich quasi, der Hattrick ist jetzt voll, es ist glaube ich das dritte Mal und freue mich sehr, über die ganzen Jahre bei dir gewesen sein zu dürfen. Genau, mein Name ist Nico Rittenau, wie man vielleicht oder vielleicht auch nicht hört, ich bin gebürtiger Österreicher, habe aber lange Zeit auch viele Jahre in Deutschland gelebt und bin Ernährungswissenschaftler mit dem Schwerpunkt auf pflanzenbetonte Ernährungsweisen, komme eigentlich aus der Gastronomie und Hotellerie und habe aber dann eben über Umwege den Pfad der Ernährungswissenschaft gewählt und bin Autor von mehreren Büchern, bin jetzt gerade dabei, meine Dissertation zu schreiben, also meine Doktorarbeit anzufertigen, mache außerdem gerade noch zwei Ausbildungen in der Landwirtschaft, weil wir mittlerweile auch viele landwirtschaftliche Projekte haben und versuche im Prinzip mit allen Dingen, die ich veröffentliche, sei es jetzt eben Bücher, sei es jetzt Videos auf den sozialen Medien, vor allem Instagram und YouTube mache ich viel, wenn Leute Bock haben, können sie da gerne vorbeigucken, als auch alles andere, was wir veröffentlichen, einfach aufzuzeigen, wie komplex die Ernährungswissenschaft ist und wie wir zumindest mit dem aktuellen Kenntnisstand Wege finden können, den bestmöglichen Kompromiss zu finden zwischen einer optimal gesundheitsförderlichen Ernährung für den Menschen, auf der anderen Seite aber auch ohne Kompromisse bei der Gesundheit des Menschen machen zu müssen. Auf der anderen Seite trotzdem zu gucken, welche Ernährungsmuster denn möglichst nachhaltig, also umweltverträglich sind und welche Ernährungsmuster oder welche Arten der Lebensmittelproduktion optimalerweise mit dem bestmöglichen Tierwohl vereinbar sind.
Ja, spannend. Und es gibt ja jede Menge Informationen rund um das Thema Ernährung. Und ich würde jetzt mal sagen, als Ernährungswissenschaftler, wenn man sich damit so gut wie tagtäglich beschäftigt, dann gibt es ja super viele Details, mit denen man sich da intensiv auseinandersetzt. Aber auch für jemanden, der sich jetzt einfach hobbymäßig mit dem Thema Ernährung beschäftigt, gibt es super viele Informationen und Details, wo es vielleicht manchmal schnell passiert, dass man so das große Ganze aus dem Blick verliert. Was würdest du da jetzt sagen, um diesen Blick noch mal so ein bisschen rauszuzoomen? Was bildet so die Basis einer gesunden Ernährung?
Also vielleicht vorab noch, ich kann jede Person sehr gut nachvollziehen, die frustriert ist von den widersprüchlichen Ernährungsinformationen, die vor allem durch die sozialen Medien, aber auch generell durch jegliche Medienlandschaft geistern. Wenn man hört, gefühlt heute das eine und übermorgen das genaue Gegenteil von dem, was man noch davor gehört hat. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, es gibt noch viele offene Fragen, aber die Grundpfeiler einer nährstoffbedarfsdeckenden, gesundheitsförderlichen Ernährung, die kennen wir schon im Großen und Ganzen. Und am Ende des Tages, sozusagen, bevor man dann auf die Metaebene geht, ist die Frage, wie kann man eine gesundheitsförderliche Ernährung definieren oder auch identifizieren? Und am Ende des Tages geht es im Prinzip darum, dass jene Nährstoffbedürfnisse, die der menschliche Körper hat, also jene Vitamine, Mineralstoffe, die essentiellen Aminosäuren als Bausteine der Proteine, die essentiellen Fettsäuren als Bestandteile unserer Fette, aber auch weitere Nährstoffe, die wichtig für die körperlichen Funktionen sind, dass die in ausreichender Menge zugeführt werden. Das klingt jetzt sehr theoretisch und ist es ein Stück weit auch, weil die muss man im weitesten Sinne auch zumindest überblicksartig kennen, um dann identifizieren zu können, ob die jeweiligen Ernährungsmuster, die man sich anguckt, gesundheitsförderlich sind. Und das ist natürlich für die breite Allgemeinbevölkerung schwer möglich, zu tracken, was sie jetzt wie essen und welche Nährstoffe das liefert. Wenn man dann eben ein bisschen auf die Metaebene geht, worauf du ja hinaus wolltest, dann muss man sagen, per se gibt es verschiedene Gruppen an Lebensmitteln und jede Fachgesellschaft hat ja entweder Ernährungspyramiden oder Ernährungsteller oder andere Konzepte, die aufzeigen, welche Lebensmittelgruppen eine gesundheitsförderliche Ernährung ausmachen sollten. Und es gibt natürlich gewisse Unterschiede zwischen den Fachgesellschaften in der Gewichtung dieser Lebensmittelgruppen, aber grundsätzlich haben alle Fachgesellschaften dieselben Lebensmittelgruppen identifiziert. Und wenn man im Rahmen seiner Kalorienbilanz eben die ausreichend deckt, also sowohl eine zu überkalorische als auch natürlich eine zu unterkalorische Ernährung sicherstellen kann und aus diesen Lebensmittelgruppen wählt, die wir gerne dann noch durchsprechen können, dann wird man in den allermeisten Fällen eine nährstoffbedarfsdeckende Ernährung schaffen. Die Krux kommt rein, sobald man anfängt, gewisse Lebensmittelgruppen zu restriktieren. Das heißt, wenn man sagt, man möchte sich beispielsweise vegetarisch ernähren oder vegan ernähren oder Paleo oder Ketogen oder wie auch immer. Wenn man also gewisse dieser Lebensmittelgruppen gänzlich oder überwiegend exkludiert, dann fallen mit diesen Lebensmittelgruppen natürlich auch gewisse Nährstoffe weg, die man zwar vielleicht auch an anderer Stelle in gewissem Maße findet, aber viele dieser Lebensmittelgruppen sind besonders reichhaltige Quellen für gewisse Nährstoffe. Und dann muss man eben auf der anderen Seite gucken, dass man die entweder über Nahrungsergänzungsmittel kompensiert oder eben sich doch dazu entschließt, nicht ganz so restriktiv zu essen, um sicherzustellen, dass man das bekommt. Um jetzt einmal ein bisschen konkreter zu werden, weil es, glaube ich, noch sehr abstrakt. Die Lebensmittelgruppen grundsätzlich von jeder Ernährungsfachgesellschaft sind einmal zum einen die pflanzlichen Lebensmittelgruppen, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Nüsse und Saaten als eine Kategorie sowie Obst und Gemüse, also diese fünf Hauptlebensmittelgruppen pflanzlicher Herkunft. Und auf der anderen Seite haben wir Eier, Milch, Milchprodukte als eine Kategorie, Fleisch, Fisch. Und das sind eigentlich grundsätzlich die wichtigsten. Manche würden jetzt Innereien noch als fünfte Gruppe zählen, wobei ja sowohl Fische als auch Tiere, die Fleisch liefern, Innereien liefern. Aber wenn man so sagen möchte, es gibt im Großen fünf tierische und fünf pflanzliche Quellen für unterschiedliche Lebensmittel, die jeweils ein sehr spezielles Nährstoffspektrum haben. Und wann immer man sich eben dazu entschließt, auch nur eine dieser Lebensmittelgruppen gänzlich aus dem Speiseplan zu streichen, muss man gucken, was steckt denn besonders dicht konzentriert in diesen Lebensmitteln. Und dann muss man eine Alternative finden, um das konkret zu machen. Wenn man jetzt keinen Fisch und über Meeresfrüchte da aus ernährungsphysiologischer Sicht auch zu den Fischen dazuzählen, auch wenn es natürlich andere Lebewesen sind, aber vom Nährstoffspektrum her sind Fische und Meeresfrüchte zumindest in Bezug auf die wichtigen, die dir auch bekannt sind, langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA wichtig. Und wenn man regelmäßig mehrmals die Woche Fisch und oder Meeresfrüchte isst, muss man zum Beispiel Beispiel diese Omega-3-Fettsäure nicht supplementieren. Wenn man das allerdings nicht tut, dann wird man das machen müssen. Oder wenn man regelmäßig Eier isst, dann wird man das sogenannte Vitaminoid-Cholin in ausreichender Menge bekommen. Wenn man quasi gar keine Eier zu sich nimmt und auch die paar wenigen anderen Cholinquellen, wie zum Beispiel Leber aus der Gruppe der Innereien, ebenfalls nicht konsumiert, dann wird man auch Cholin supplementieren müssen. Wenn man ein Beispiel vielleicht noch nicht regelmäßig Milch und Milchprodukte zu sich nimmt, dann wird man zumindest einmal ein Kalziumsupplement brauchen, es sei denn, man legt einen speziellen Fokus auf angereicherte Pflanzenmilch oder besonders kalziumreiche Mineralwässer, die es jetzt aber nicht sehr weit verbreitet gibt, oder vielleicht noch auf Gruppe der Pflanzenlebensmittel. Wenn man jetzt überwiegend frisches Obst und Gemüse beispielsweise nicht regelmäßig isst, wie es ja zum Beispiel in der Karnivorenbewegung oft der Fall ist, na, dann muss man schon gucken, dass man zum Beispiel sein Vitamin C, die Ascorbinsäure oder auch das Vitamin B9, die Folsäure, über einen Nahrungsergänzungsmittel aufnimmt, denn sonst wird man meistens zu wenig davon kriegen. Und eben egal, welche Lebensmittelgruppe man restriktiert, man kann zum gewissen Maße das über die Ernährung kompensieren. Je restriktiver die Ernährungsweise wird, desto höher ist aber das Risiko, dass man, wenn man sich nicht sehr gut auskennt, man auch gewisse Nährstoffmängel erleiden kann. Und es wird definitiv auch der Bedarf nach Nahrungsergänzungsmitteln größer, die aber zumindest das Wichtigste abdecken könnten. Man muss aber da auch den Zahn ziehen, der ja dann oft fälschlicherweise in den Köpfen der Leuten rumschwirrt quasi. Man kann nur das über Supplemente kompensieren, was man kennt. Und wir kennen mittlerweile zumindest einmal die ganz klar hart essentiellen Nährstoffe, also die lebensnotwendigen. Aber zwischen lebensnotwendig und völlig irrelevant quasi, da liegen auch noch Welten. Und es gibt eben eine große Gruppe an sogenannten semi-essentiellen Nährstoffen, die nicht quasi zum Tod führen, wenn man sie nicht zuführt, die aber unsere langfristige Gesundheit und unser Wohlbefinden einschränken können, wenn sie unzureichend zugeführt werden. Und vieles von dem ist noch nicht ganz im Detail bekannt. Das heißt, nur wenn man eine Handvoll Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, kann man leider, und ich würde mir wünschen, dass es anders wäre, aber es ist leider der Fall, dass wir das nicht komplett kompensieren können. Gerade wenn wir jetzt von sehr restriktiven Ernährungsweisen sprechen, auf der einen Seite die Karnivore-Ernährung, die alle pflanzlichen Lebensmittel quasi exkludiert, und auf der anderen Seite die vegane Ernährung, die alle tierischen Lebensmittel kompensiert. Auf beiden Extremen kann man über Nahrungsergänzungsmittel einiges kompensieren, aber aller Voraussicht nach nicht alles. Und das zeigt sich dann vor allem halt langfristig über für Personen, die sich jetzt viele Jahre, teilweise Jahrzehnte so ernähren, die kriegen dann oft Schwierigkeiten, die erst durch die Inklusion entweder von den pflanzlichen Lebensmitteln bei der Karnivorenernährung oder bei den tierischen Lebensmitteln bei der veganen Ernährung dann zu einer Verbesserung führen können.
Ja, du hast es jetzt schon angesprochen, es gibt essentielle Nährstoffe, es gibt semi-essentielle Nährstoffe und auch nicht-essentielle Nährstoffe. Der Unterschied liegt ja in der Fähigkeit unseres Körpers, sie selbst zu produzieren. Das heißt, essentielle Nährstoffe kann unser Körper, du kannst mich natürlich auch gleich korrigieren, weil ich jetzt schon welche kommt. Essentielle Nährstoffe kann der Körper ja nicht selbst herstellen oder nicht in ausreichenden Mengen selbst herstellen. Und deswegen müssen wir sie über die Nahrung aufnehmen. Und bei den nicht-essentiellen Nährstoffen, da ist es so, unser Körper kann sie selbst herstellen. Das heißt, wir müssten sie jetzt nicht zwingend über die Ernährung aufnehmen. Vielleicht kannst du uns da auch noch mal einen groben Überblick geben, was zählt zu den essentiellen Nährstoffen, was zu den nicht essentiellen Nährstoffen?
Gerne, sorry, ich wollte nicht, dass meine Mimik dich in Verunsicherung bringt, weil schon selbst, warum ich schon ein bisschen den Kopf geschüttelt habe oder beziehungsweise noch ein bisschen eine Unsicherheit ausdrücken wollte, ist, weil diese Trennung, die grundsätzlich hast du recht, also das ist auch die offizielle Definition, wie man es in den Lehrbüchern findet. Die Schwierigkeit ist nur, dass die Trennung nicht ganz so scharf ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass es zumindest bei gewissen Nährstoffen auch große sogenannte interindividuelle Unterschiede gibt. Also dass die eine Personengruppe diese Nährstoffe deutlich besser selber bilden kann als die andere Gruppe. Und generell, das ist auch einer der großen Probleme in der Ernährungsdiskussion, dass quasi oft so als Totschlagargument zu vielen Nährstoffen gesagt wird, ja, das kann der Körper ja selber bilden, deswegen müssen wir nicht darüber nachdenken, ob es jetzt von außen zugeführt wird. Viele von den oder einige zumindest von den klassischen Vitaminen, einige Vitamine der B-Gruppe beispielsweise, die undiskutabel als essentielle Nährstoffe gelten, können in einem gewissen Maße auch selber gebildet werden. Aber hier ist die Menge halt so gering, dass man in den Mangelexperimenten durchaus trotzdem starke Mängel hervorrufen konnte, aber es heißt eben trotzdem nicht, dass der Körper hier nichts davon synthetisieren kann. Oder auch Vitamin C beispielsweise, Ascorbinsäure. Nach allem, was wir denken über den menschlichen Organismus zu wissen, gehen wir davon aus, dass der menschliche Körper vor sehr langer Zeit auch die Fähigkeit besaß, Vitamin C selbst zu synthetisieren und diese Fähigkeit im Laufe der Evolution aber schrittweise verloren hat. Andere Lebewesen, andere Säugetiere haben beispielsweise auch die Möglichkeit, Vitamin C selbst zu synthetisieren. Das heißt, warum ich das nochmal aufbringe, ist einfach nur, dass man es im Hinterkopf behält, dass es quasi diese starre Definition, wann immer der Körper eine gewisse Eigensynthesekapazität hat, ist ein Stoff automatisch entweder nicht oder nur semi-essentiell. So leicht ist es nicht. Cholin ist beispielsweise ein gutes Beispiel. Das Vitaminoid, über das wir vielleicht noch ein bisschen sprechen werden, weil ich glaube, viele Leute gar nicht am Schirm haben, was das ist. Ich glaube, viele Leute hören vielleicht jetzt gerade zum ersten Mal von Cholin. Und Cholin wurde damals, wenn wir von damals sprechen, meinen wir wirklich im Rahmen der Entdeckung der meisten der B-Vitamine, das heißt im Bereich des frühen 20. Jahrhunderts herum, als die meisten Vitamine entdeckt wurden, so von 1900 bis 1950, war so eine sehr interessante Periode, wo viele der essentiellen Nährstoffe erstmals entdeckt, isoliert, benannt und weiter erforscht wurden. Und es gab einen Zeitraum, als das Cholin als sogenanntes Vitamin B4 klassifiziert wurde. Das heißt, man dachte, es ist ein klassischer, eben nach der heutigen Definition essentieller Nährstoff. Und dann tappte man aber eben in die Falle zu merken, na warte mal, der Körper hat schon eine gewisse Eigensynthesekapazität und manche Menschen haben sogar eine recht gute Eigensynthese für Cholin, weswegen man den Vitaminstatus dann wieder aberkannt hat. Und erst mehrere Jahrzehnte später, im Jahr 1998, hat das amerikanische Institute of Medicine zum ersten Mal Cholin dann doch als essentiellen Nährstoff wieder klassifiziert, obwohl es eine Eigensynthese gibt, weil man gemerkt hat, ja, es gibt eine Eigensynthese, aber eine quasi cholinfreie Ernährung führt trotzdem bei Probanden in den meisten Fällen zu beginnenden Leberschäden. Und über lange Sicht hinweg ist eine der vermuteten Gründe, warum beispielsweise Erkrankungen wie Fettleber und ähnliches, die natürlich multifaktoriell sind, aber auch hier denken wir, dass die Cholinversorgung, die oft unzureichend ist, eine Rolle spielt. Und mittlerweile, wenn wir jetzt seit 1998 zurückblicken, haben mehrere Fachgesellschaften dann eben im Jahr 2013, 2016, jetzt gerade ganz neu 2023, die Nordic Aid, also die ganzen skandinavischen Länder, all diese Fachgesellschaften Cholin als essentiell anerkannt, als zufuhrpflichtig. Und daher muss man eben mit der Definition so ein bisschen flexibler bleiben, weil es eben diesen Graubereich gibt, von ganz klar nicht essentiell bis zu ganz klar essentiell bewegen sich viele Nährstoffe auf diesem Spektrum. Und grundsätzlich ganz klassisch essentiell und quasi wichtig für uns sind eben, wie ich schon am Anfang gesagt habe, die Gruppe der Vitamine. Das wären die wasserlöslichen Vitamine, die ganze Gruppe der B-Vitamine von B1 bis B12, dann Vitamin C, die Ascorbinsäure, die vier fettlöslichen Vitamine A, D, E und K. Das wären die Gruppe der Vitamine, die sehr wichtig sind. Dann haben wir die Gruppe der Mineralstoffe, der sogenannten Mengen- und Spurenelemente, je nachdem, in welcher Konzentration sie im menschlichen Körper vorfinden oder vorliegen. Einige davon kennt man wahrscheinlich: Eisen, Zink, Jod, Selen, Magnesium, Calcium, Molybdän, Mangan, Kupfer, wie sie alle heißen. Das sind so die Mikronährstoffe, die also in nur sehr geringer Menge für den Körper benötigt werden. Und auf der anderen Seite haben wir die Makronährstoffe, also die essentiellen Fettsäuren, da wäre vor allem das ALA, die Alpha-Linolensäure, das Omega-3 und die Linolsäure, die Omega-6-Fettsäure zu nennen, aber eben auch gewisse quasi semi-essentielle, aber trotzdem sehr wichtige Fettsäuren, wie zum Beispiel die langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, über die wir vorhin beim Fisch gesprochen haben, aber auch die langkettige Omega-6-Fettsäure Arachidonsäure und weitere. Und neben den essentiellen Fettsäuren gibt es dann natürlich noch die essentiellen Aminosäuren, also die Bausteine der Proteine. Da gibt es mittlerweile wissen wir von neun essentiellen Aminosäuren und eine ganze Reihe an semi-essentiellen, die auch wichtig sind. Und wenn wir aber 20, 30, 40, 50 Jahre zurückgehen in der Geschichte der Ernährungswissenschaft, waren teilweise nur acht, am Anfang sogar nur sieben essentielle Aminosäuren bekannt. Das heißt, die Menge an Wissen hat dazu geführt, dass wir auch mehr Nährstoffe als lebensnotwendig klassifizieren konnten, weil wir einfach mehr darüber wussten. Und dieser Block an Nährstoffen quasi, wenn ich heute ein ernährungswissenschaftliches Buch aufschlage, dann ist hier klar, okay, das sind die klassischen essentiellen Nährstoffe. Mittlerweile wissen wir aber, dass die Gruppe der Carninutrients, das Kreatin, Carnitin, Taurin, Carnosin, wie sie alle heißen, auch diese Stoffe für einige Menschen gesundheitlich höchst relevant sind. Cholin, das Vitaminoid ist noch dazugekommen und auch einige weitere Nährstoffe stehen so an der Kippe, als essentiell klassifiziert zu werden.
Ja, sehr spannend. Und welche dieser Nährstoffe sind jetzt allgemein in der heutigen Ernährung? Und ich würde es jetzt mal auf Deutschland beziehen, weil generell in der Ernährung weltweit ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, solche Aussagen zu treffen. Welche sind da kritisch?
Also hier gibt es je nach Ernährungsweise natürlich große Unterschiede. Wenn wir jetzt uns die nationale Verzehrstudie angucken, und die ist jetzt mittlerweile auch schon wieder in die Jahre gekommen, weil die kam 2008 raus, aber da wurde zumindest für die Mischkost eine Reihe an essentiellen, aber potenziell mangelhaften Nährstoffen herausgefunden. Das wäre vor allem natürlich Jod und für Frauen allen voran der Schwangerschaft das B9, die Folsäure, aber auch Vitamin C, obwohl es eigentlich in pflanzlichen Lebensmitteln weit verbreitet ist, ist für viele Leute unzureichend. Aber auch Vitamin Vitamin E ist kritisch, immerhin auch Kalzium, Eisen für Frauen, für Männer weniger. Also durchaus eine ganze Reihe an Nährstoffen. Auch einer der Gründe, warum ich als Basisversorgung einfach einen Multinährstoff empfehle, weil es gibt eben mehr als eine Handvoll an potenziell kritischen Nährstoffen bei den meisten Ernährungsweisen. Und bevor man sich jetzt da die Gedanken machen muss, was sind diese Nährstoffe, ist es oft einfacher, quasi so als Sicherheitsnetz, als Sicherheitspolize eben einen Multinährstoff zuzuführen. Das sind die bei der Nationalverzehrstudie rausgekommenen kritischen Nährstoffe bei Mischkost, wobei man sagen muss, Nährstoffe wie Selen, Cholin und weitere wurden da gar nicht getestet, also nicht gemessen. Das heißt, es sind potenziell auch noch weitere. Auf der anderen Seite, wenn wir uns zum Beispiel das Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Ernährung angucken, dann sehen wir, dass da eigentlich 10 Nährstoffe als kritisch angesehen werden. Jene Nährstoffe, die man eben überwiegend oder ausschließlich in tierischen Produkten findet, das heißt die Vitamine B12, das Cobalamin, aber auch Vitamin B2, das Riboflavin, in der Gruppe der Mineralstoffe, vor allem Eisen, Zink, Jod und Selen sowie das Calcium, die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA, Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure, gewisse essentielle Aminosäuren, vor allem Methionin und Lysin, also die Bausteine der Proteine, und natürlich Stoffe, die in Deutschland noch ein bisschen zu wenig Beachtung finden, erneut das Cholin, weil das einfach ein Stoff ist, den wir überwiegend in Eiern und in Reihen finden. Und seit der ganz neuesten Publikation der DGE aus 2024 wird auch Vitamin A, das Retinol, als kritischer Nährstoff genannt, weil man einfach kein Retinol, kein Vitamin A in Pflanzen findet. Menschen können zwar, und auch da wird es dann oft tricky, Menschen können zwar aus Beta-Carotin, das man in Karotten, Süßkartoffeln und anderen orange- oder teilweise grünfarbenen Lebensmitteln findet. Grünkohl beispielsweise enthält auch viel Beta-Carotin. Das Orange wird aber vom Chlorophyll vom Grünen überdeckt. Und der Körper kann in der Theorie aus diesem Beta-Carotin Vitamin A selber bilden. Manche können das aber besser, manche können schlechter, manche können es gar nicht. Und deswegen nennt die DGE Vitamin A hier mittlerweile auch als kritischen Nährstoff. Also du siehst schon, es ist eine ganze Reihe an Stoffen, die potenziell kritisch sind. Das heißt aber, und ich möchte nicht den falschen Eindruck vermitteln, dass jede Person Probleme damit haben muss, sondern der Durchschnitt. Bürger, die Durchschnittsbürgerin in Deutschland kennt sich halt recht schlecht mit Ernährung aus. Entsprechend hat sie eine unzureichende Kostzusammenstellung und in den sehr restriktiven Ernährungsweisen, vor allem in der veganen oder auf der anderen Seite in der Carnivore-Ernährung, fehlen einfach so viele Lebensmittelgruppen, dass es automatisch dazu führt, dass Nährstoffengpässe drohen, wenn man nicht supplementiert. Wenn eine Person aus diesen am Anfang genannten 10 Lebensmittelgruppen, die 5 pflanzlichen und die 5 tierischen, ausreichend wählt, dann muss man selbstverständlich nicht supplementieren. Denn das möchte ich ganz klar sagen, es gibt keinen Bedarf nach Supplementen, es sei denn, die Ernährungsweise ist unzureichend konzipiert oder zu stark restriktiert, dann werden Nahrungsergänzungsmittel natürlich sinnvoll. Und im kleinen Maßstab, wenn man jetzt ein paar Lebensmittelgruppen restriktiert, können Nahrungsergänzungsmittel auch eine sehr günstige, preiswerte, effektive und praxistaugliche Option sein, um das auszugleichen. Aber wenn es dann sehr restriktiv wird und man sehr viel Nahrungsergänzungsmittel nehmen muss, läuft man Gefahr, dass dann doch gewisse Dinge übersehen werden können, beziehungsweise gewisse Dinge von Nahrungsergänzungsmitteln eben auch nicht quasi abgedeckt werden können, weil wir noch zu wenig über die gewissen Teilbereiche der Ernährung wissen.
Ja, wie du anfangs schon gesagt hast, je restriktiver man sich ernährt, desto mehr muss man dann natürlich schauen, wie man optimal versorgt sein kann, weil gewisse Nährstoffe einfach fehlen. Und was ich jetzt auch noch ergänzen wollte, das hast du gerade auch schon mal noch am Ende hinzugefügt, dass es eben so ist, der Durchschnittsbürger wird sehr wahrscheinlich nicht ausreichend Gemüse, was schon mal so die Basis sein könnte, essen, keine Hülsenfrüchte. Viele haben vielleicht wirklich gar keine Hülsenfrüchte in ihrer Ernährung. Das heißt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir eine Person nehmen, die sich wirklich sehr bunt und ausgewogen und vielseitig ernährt, auch immer wieder darauf achtet, regional und saisonal Gemüse zu essen und sehr vorwiegend pflanzenbasiert ist. Also die komplett vegane Ernährung, darauf möchte ich dann im nächsten Schritt eingehen. Aber wenn wir jetzt mal sagen, pflanzenbasiert, das heißt hin und wieder Eier, hin und wieder Fisch, hin und wieder Fleisch, welche Nährstoffe könnten hier dann trotzdem noch kritisch sein, die wir einfach durch die heutige Ernährung oder insgesamt durch die Ernährung einfach kaum decken können? Zum Beispiel Vitamin D ist da ja, denke ich jetzt mal, ein.
Vitamin D ist tatsächlich auch ein Vitamin, was ich bei jeglicher Aufzählung voll vergessen habe zu erwähnen. Also sowohl in der Nationalen Verzehrstudie 2 als auch im Positionspapier der DGE zur veganen Ernährung. In beiden wird das Vitamin D natürlich aufgeführt, weil es ja gar kein so ein ganz klassisches Vitamin ist, sondern es ist eigentlich ja fast ein Prohormon, zumindest für die meisten Menschen, denn bei ausreichender Sonneneinstrahlung können wir ja selbst ausreichend Vitamin D synthetisieren. Wenn man jetzt wie unser einer in eher nördlicheren Gefilden wohnt, dann ist es historisch schon so gewesen, dass der größere Teil des Vitamin D über Vitamin D-haltige Nahrungsmittel aufgenommen wurde. Durch die heutigen veränderten Essgewohnheiten Früher kennt man das noch von unseren Großeltern oder Urgroßeltern. Da wurde Lebertran beispielsweise regelmäßig konsumiert, sehr Vitamin D-reich. Vollfette Milchprodukte sind auch gar nicht schlechte Vitamin D-Quellen. Dadurch, dass die meisten Leute mittlerweile, wie man wissen, eine falsche Sorge vor Fett haben, also diese ganze Fettphobie aus den 70er, 80er mittlerweile als weitestgehend überholt gilt, trotzdem Leute aber noch ein bisschen Angst vor zu viel Fett haben und eben überwiegend Magermilchprodukte konsumieren, ist es eben so, dass dann da auch das Vitamin D mit dem Fett weggenommen wird. Und so haben wir nicht wirklich viele Vitamin D-Quellen in der heutigen Ernährung, weswegen, wenn die Sonneneinstrahlung oder die Sonnenexposition besser gesagt unzureichend ist, Vitamin D ganz klar das Supplement ist, was man, egal wie man sich ernährt, durch die Bank empfehlen kann, weil eben die allermeisten Menschen zu wenig davon kriegen, wenn sie jetzt nicht regelmäßig Lebertran oder ähnliches zu sich führen. Und selbst wenn sie sagen, ich bin viel an der Sonne, ist auch die Frage, wie klug das ist. Weil wenn wir ein stattliches Alter erreichen wollen und bis in die 70er, 80er, 90er Jahre gesund sein wollen, ist es natürlich fraglich, ob jetzt eine 80 Jahre anhaltende Sonnenexposition für die Vitamin D-Synthese wirklich das Allersinnvollste für uns ist, weil natürlich die Hautalterung dadurch beschleunigt wird und weiteres. Und vielleicht ist es durchaus sinnvoller, Vitamin D einfach über die Nahrung oder eben Nahrungsergänzungsmittel zu kriegen. Und optimalerweise würde man das auch direkt mit dem K2 kombinieren. Gar nicht, weil es unbedingt notwendig ist, das jetzt genau zum selben Zeitpunkt einzunehmen, sondern weil neben Vitamin D3 auch das K2 für die meisten Thema ist. Es taucht sowohl in der nationalen Verzehrstudie für die Mischköstler als auch in den DGE-Empfehlungen zwar nicht als kritischer Nährstoff auf. Das hängt aber nur damit zusammen, dass die DGE Vitamin K2 als quasi Vitamin K-Derivat gar nicht am Schirm hat und gar nicht eigene Zufuhrempfehlungen entgegen anderer Fachgesellschaften für Vitamin K2 ausgesprochen hat, sondern quasi alle Vitamin K-Arten, sowohl das Phylloquinon, das K1, als auch das Menaquinon, das K2, in einen Topf wirft und sagt, ja, solange du halt irgendeine Art von K in deiner Ernährung hast, wird es schon passen. Und die Daten zeigen aber, dass das nicht der Fall ist, weil sich das K2 ganz anders verhält, eine andere Halbwertszeit hat und damit andere physiologische Aufgaben im menschlichen Körper übernehmen kann. Und nachdem wir erneut K2 nur sehr selten in der Nahrung finden, gewisse fermentierte Milchprodukte enthalten das, gewisse traditionelle Lebensmittel wie Natto, kennt man vielleicht aus der asiatischen Küche, enthalten viel K2, aber einfach gesagt, in der westlichen Ernährung ist da meistens zu wenig drin, weswegen man durchaus auch ohne die Person im Detail zu kennen, relativ allgemeingültig sagen kann, ein Vitamin D3 und Vitamin K2 Präparat wäre wirklich für die allermeisten Menschen sinnvoll. Von der Dosierungshöhe sprechen wir da so von 40 bis 50 Einheiten Vitamin D3 pro Kilogramm Körpergewicht um den Daumen herum. Und beim Vitamin K2, da kann man, also da gibt es jetzt wenig Berechnungsmodelle aufgrund des Körpergewichts, aber Mengen von, sagen wir mal, 50 bis 75 Mikrogramm rauf bis 100 Mikrogramm sind sinnvolle Dosierungen für die allermeisten Menschen. Weit unter 50 macht es keinen Sinn. Also ich würde sagen, wenn man ein Nahrungsergänzungsmittel hat, wo jetzt pro Tagesportion weniger als 25 Mikrogramm Vitamin K2 drin wären, das wäre zu wenig. Aber alles quasi im Bereich von 25 bis 100 ist so eine Range, die sinnvoll ist. Und beim Vitamin D jetzt hochgerechnet aufs Gewicht, jegliche Dosis unter 1000 wird zu gering sein, aber alles zwischen 1000 und 4000, je nach Körpergewicht, je nach Situation, das ist so ein Rahmen, der sinnvoll ist. Okay, jetzt haben wir einen Nährstoff besprochen. Wir merken schon, wie lange es dauern kann. Darüber hinaus, was man auch relativ generalisierend sagen kann, wenn man sich pflanzenbetont ernährt. Wie gesagt, D3 und K2 gilt ja eigentlich auch für die Mischkost, aber zurück zu deiner eigentlichen Frage, wenn man sich pflanzenbetont ernährt, steht und fällt die Frage der Supplementierung mit der Menge an Tierprodukten. Und man muss sich einfach fragen, welche Nährstoffe liefern jene Tierprodukte, die ich jetzt zumindest geringer zuführe? Und brauche ich über die Menge an Tierprodukten diese Nährstoffe noch extra? Klassisches Beispiel, Cholin wäre ein gutes Beispiel, um das festzumachen. Wenn Menschen ausreichend Eier essen, wir sprechen hier im Bereich von 7 bis 10 oder 10 bis 15, so in der Area, sagen wir mal 7 bis 15 Eier pro Woche essen, dann ist auch egal, ob sie noch zusätzlich Innereien oder andere cholinhaltige Lebensmittel essen. Damit wäre ihr Cholinbedarf sehr gut gedeckt und entgegen der mittlerweile veralteten Cholesterinhysterie wäre diese Menge an Eiern im Rahmen einer pflanzlichen Ernährung aus gesundheitlichen Gründen auch völlig fein, die zu inkludieren und im Gegenteil würde dazu führen, dass die Nährstoffdichte der Ernährung optimiert wird. Aber manche Menschen wollen aus ethischen oder aus anderen Gründen nicht so viel Eier essen oder aus kulinarischen. Und da muss man eben gucken, wie viele Eier schaffe ich denn zu inkludieren? Und das müssen jetzt keine Eiergerichte sein, also Karührei oder weichgekochtes Ei. Das können auch Eier in Lebensmitteln drin sein, in Pasta, in Crepes, im Pfannkuchen, wo auch immer man das haben möchte. Aber wenn man es nicht schafft, diese Menge zu inkludieren, dann muss man eben gucken, braucht es vielleicht noch etwas Cholin extra? Oder wenn man diese Menge an Eiern nicht konsumiert, der zweite wichtige Stoff aus Eiern wäre die sogenannte Arachidonsäure, quasi das Pendant zu den langkettigen Omega-3-Fettsäuren, ist das jetzt eine langkettige Omega-6-Fettsäure, die man ausreichend in Eiern findet, die man in geringeren Mengen auch in allen tierischen Produkten findet. Auch die menschliche Muttermilch ist sehr reich davon. Und wenn man aber eben zu wenig Eier oder andere Tierprodukte konsumiert, dann könnte das auch ein Thema sein. Wenn man jetzt recht wenig Milchprodukte konsumiert und wenig Pflanzenmilch, die mit Kalzium angereichert ist, natürlich, dann sollte man auf seine Kalziumversorgung gucken, denn ganz ohne Nahrungsergänzungsmitteln und ohne entweder kalziumreichem Wasser, kalziumreichem Milch und das klassische Leitungswasser ist nicht kalziumreich, also muss wirklich ein explizit kalziumreiches Mineralwasser kaufen. Ohne diese Kalziumquellen ist alleine das Kalzium aus der Nahrung unzureichend und man müsste vielleicht dann etwas Kalzium hinzugeben. Dann natürlich die ganz offensichtlichen Dinge, zumindest für mich offensichtlich, für die Hörer, Hörerinnen vielleicht nicht, Vitamin B12, selbstverständlich. Vitamin B12 findet man nur in tierischen Produkten in relevanter, physiologisch absorbierbarer Menge. Und wenn man jetzt keine Tierprodukte isst und keine angereicherten Lebensmittel zu sich nimmt, klar, dann kann auch B12 ein Thema sein. Aber ich würde mal sagen, wenn man sich pflanzenbetont ernährt, würde ich wirklich, und vielleicht um die Interessenkonflikte auch deutlich zu machen, ja, ich konzipiere für unterschiedliche Marken Multinährstoffe. Aufgrund der Datenlage, die zeigen, Multinährstoffe wären in diesen Ernährungsweisen einfach sehr sinnvoll. Man kann aber natürlich jetzt gerne auch die Informationen nehmen und jeden anderen Multinährstoff kaufen. Also ich sage das jetzt nicht mit dem Hinweis, du musst jetzt unbedingt von einer Marke, für die ich mal was konzipiert habe, die Multinährstoffe kaufen, aber selbst eine Person wie ich, die sich sehr gut mit Ernährung auskennt, ergänzt ihre pflanzenbetonte Ernährung durch einen Multinährstoff. Das heißt, zumindest das B12, B2, Eisen, Zink, Jod, Selen, Vitamin K2, Vitamin D3, so diese Gruppe an Nährstoffen, die werden durch den Multinährstoff mit einem einzigen Produkt sehr einfach abgedeckt, weil sonst müssten wir jetzt sehr lang über sehr viele Produkte sprechen. Aber das würde ich mal wirklich als Basisvoraussetzung nehmen und dann eben die anderen Dinge diskutieren, über die wir gerade gesprochen haben. Cholin und Arachidonsäure, wenn man jetzt wenig Eier isst, Kalzium, wenn man wenig Milchprodukte zu sich nimmt, weil Kalzium ist ein recht voluminöses Nährstoff, das heißt, man kann in so einen kleinen Multinährstoff nicht genügend Kalzium reingeben, weswegen man das so oft extra braucht. Und natürlich, wenn man zum Beispiel keinen Fisch oder wenig Fisch und Meeresfrüchte isst, die langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Auch hier kann man relativ ernährungsunabhängig, zumindest hierzulande in der deutschen Bevölkerung, eine allgemeine generalisierende Empfehlung für Omega-3-Fettsäuren aussprechen. Also neben Vitamin D3 und K2, das man sehr allgemeingültig empfehlen kann, kann man auch Omega-3-Fettsäuren sehr allgemeingültig empfehlen, weil der Fischverzehr und der Meeresfrüchteverzehr hierzulande einfach durchschnittlich sehr gering ist. Und zumindest einmal die untere Grenze für Erwachsene bzw. für Kinder und Jugendliche in Höhe von 250 Milligramm EPA und DHA pro Tag. Wenn man es optimieren möchte, gerne auch das Doppelte in Richtung 500 Milligramm EPA und DHA pro Tag. Diese Menge an Omega-3-Fettsäuren würde jeder Person, die nicht mehrmals wöchentlich fettreichen Fisch mit viel EPA und DHA isst, zugutekommen und würde viele der degenerativen Erkrankungen, vor allem der kardiovaskulären, aber auch der kognitiven Erkrankungen, optimal vorbeugen und könnte die Krankheitslast in unserer Gesellschaft deutlich reduzieren, wenn Menschen das präventiv über die Jahrzehnte hinweg, eben so wie sie es normalerweise über ihre Ernährung kriegen würden, wenn sie sich ausgewogen ernähren würden, dann eben über ihre Supplementierung kriegen würden. Und das sind eben quasi jetzt die wichtigsten Stoffe, die wir jetzt im Fisch finden würden, die wichtigsten Stoffe aus der Milch und die wichtigsten Stoffe im Ei. Dann bleibt noch die Gruppe des Fleisches, also sowohl Geflügel, weißes Fleisch, als auch rotes Fleisch wie Rindfleisch. Und das sind natürlich alles, also all diese Tierprodukte enthalten viel mehr als nur die paar Nährstoffe, über die wir sprechen. Aber andere Nährstoffe, die wir jetzt im Tier finden, die wir aber jetzt nicht genannt haben, kann man zumindest über eine gute Kostzusammenstellung auch vegan kriegen. Was man vegan aus dem Fleisch oder ohne dem Fleisch eben nicht wirklich bekommen kann, sind sogenannte Carninutrients. Also schon kurz erwähnt, Carninutrients sind Nährstoffe, wie der Name schon nahelegt, die man überwiegend oder ausschließlich in tierischen Lebensmitteln, vor allem in Fleisch, findet, die der menschliche Körper, und da kommen wir zurück zu der Frage der semi-essentiellen oder essentiellen Nährstoffe, zwar zu einer gewissen Menge auch selbst synthetisieren, also bilden kann, deren Synthese aber nicht ausreicht für eine optimale Bedarfsdeckung. Und vor allem natürlich, all diese Themen werden besonders kritisch in den kritischen Lebensphasen, also in der Schwangerschaft, der Stillzeit, dem Wachstumsalter, also den Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen. Und ein Stück weit wird es auch wieder relevant im Seniorenalter, wo die Synthesekapazität abnimmt. Also in diesen Phasen, wo entweder der Bedarf stark erhöht ist durch das Wachstum oder die Eigensynthese vermindert ist durch das Alter, in diesen Lebensphasen ist eine externe Zufuhr dieser Stoffe wirklich wichtig, weil die körpereigenen Bedürfnisse eben nicht ausreichend durch die Eigensynthese gedeckt werden können. Und wenn man jetzt sich mischköstlich ausgewogen ernährt, ausgezeichnet, dann kriegt man das ja eh ausreichend. Wenn man das nicht tut, sollte man zumindest in den kritischen Lebensphasen über die Zufuhr dieser Carni-Nutrients, die auch oft als sogenannte MBCOs, als Meat-Based Bioactive Compounds bezeichnet werden, sollte man darüber nachdenken, dass man die zuführt. Und die vier bekanntesten sind Kreatin, Taurin, Carnitin und Carnosin. Es gäbe aber auch noch weitere, aber um jetzt den Bogen nicht zu weit zu spannen, das sind die vier best erforschten, relevantesten und die gibt es auch in Kombinationsprodukten, sodass man jetzt auch nicht vier verschiedene Produkte dafür nehmen sollte. Und generell, wenn man zu irgendeinem dieser Nährstoffe mehr wissen möchte, es gibt zu jedem einzelnen Carni-Nutrient, aber auch zu Arachidonsäure, auch zum Cholin und weiteren auf meinem YouTube-Kanal eigene Videos, wo man sich wirklich im Detail, wenn man sich für das Wissen interessiert, im Detail in das Rabbit Hole des Nährstoffs bewegen kann und sich da informieren kann.
Vielleicht kannst du uns, wenn wir schon mal beim Thema Carni-Nutrients sind, dann bleiben wir hier kurz bei diesem Thema. Vielleicht kannst du uns da kurz noch einen Überblick geben, welche Funktionen erfüllen die denn für unseren Körper? Und du hattest jetzt gesagt, in kritischen Lebensphasen sollte man sich, wenn man sich vegan ernährt, dann sollte man eben über eine externe Zufuhr, über ein Supplement darüber nachdenken. Das heißt, abgesehen von den kritischen Nährphasen ist das dann nicht notwendig. Oder wie genau kann man das jetzt in die Praxis umsetzen?
Also in Bezug auf alle nicht kritischen Lebensphasen ist es so, dass die Datenlage ist insgesamt bei diesen Stoffen nicht so ausführlich, dass man mit Sicherheit sagen kann, die Person braucht das definitiv zu 100% und die Person braucht das definitiv zu 100% nicht. Die Frage ist, wie sieht die Gesamternährung aus? Das heißt, wie werden die Vorgängerstoffe für die Bildung dieser Carni-Nutrients zugeführt? Wie ist die körpereigene Bildungskapazität und wie ist der Bedarf? Und auch der ist in der Schwangerschaft, je nach Schwangerschaft, je nach Schwangerschaftsfortschritt, je nach Trimester unterschiedlich. Daher ist es hier schwierig, allgemeingültige, definitive Aussagen zu treffen. Aber die Datenlage ist sicher genug, um zu sagen, wenn man sich in den kritischen Lebensphasen befindet, ist das Risiko zu hoch, sie nicht über die Nahrung zuzuführen oder eben dann zu supplementieren, weil die Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes zu schwerwiegend wären. Und ich deswegen sagen möchte, wenn man sehr wenig oder kein Fleisch isst, möchte man in den kritischen Lebensphasen diese Carni-Nutrients, genauso wie wir auch Cholin, DHA, ARA und weiteres zu sich führen. In den anderen nicht kritischen Lebensphasen ist es aber zum einen schon mal so, dass man ja nur die Verantwortung für sich übernimmt. Das heißt, man kann für sich eine subjektive Kosten-Nutzen- oder Risiko-Nutzen-Analyse machen und im schlimmsten Fall schadet man sich halt selbst. Wenn man jetzt aber für ein anderes Lebewesen, wenn man also schwanger ist, beispielsweise verantwortlich ist, dann schadet man im schlimmsten Fall einer anderen Person und ist entsprechend natürlich auch nicht nur sich selbst, sondern auch gegenüber dem Kind verpflichtet. Daher bin ich da in diesen kritischen Lebensphasen besonders vorsichtig und der Bedarf ist in den kritischen Lebensphasen halt auch deutlich erhöht. Daher, ich würde mich grundsätzlich wohler fühlen, wenn Menschen, die wenig Fleisch essen, es generalisieren, supplementieren würden. Mir ist aber natürlich auch klar, dass aufgrund des Preises das nicht für alle Menschen umsetzbar ist, beziehungsweise meine Menschen einfach nicht so viel supplementieren wollen. Für mich persönlich und für alle in meinem Umfeld, die sich, also ich habe mir lange Jahre, mehr als ein Jahrzehnt rein vegan ernährt und seitdem ich damals in meiner Forschungsarbeit über diese Carni-Nutrients gestolpert bin, war für mich zumindest ganz klar, ich supplementiere die ganz klar, meine Lebensgefährtin supplementiert die und alle meine engen Freunde und Bekannten, deren Ernährung ich kenne, habe ich natürlich mit Nachdruck gesagt, hier sind deine MBCOs, bitte. Das ist mir dann einfach wichtig. Aber was andere Menschen dann machen, ist natürlich ihre persönliche Entscheidung. Man sollte sich einfach in das Thema einlesen und dann kann man für sich selbst ja die Risikoabwägung treffen und sagen, ist mir das die paar Cent pro Tag wert, das Risiko zu minimieren oder nicht? Und deine
Ja.
zweite Frage war ja, was machen denn diese Nährstoffe?
Vielleicht
Ja,
eine
bitte.
ganz kurze Zwischenfrage an der Stelle. Was würdest du denn sagen, was ist sehr wenig Fleisch? Also sehr wenig Fleisch einmal pro Woche, einmal pro Monat?
Also, letztendlich ist es so, erneut von welcher Lebensphase sprechen wir? Die Empfehlungen der Fachgesellschaften für Kinder sind je nach Alter, also wenn es von Kindern von, also optimalerweise wird ein Kind sowieso mal die ersten 6 Monate exklusiv gestillt. Das heißt, zu 100% von einer Frau, die sehr gut ernährt ist, dann ist aber in den ersten 6 Monaten kein Problem zu befürchten. Dann mit steigendem Anteil der Beikost in Ernährung wird es etwas kritischer, aber solange die Frau noch ergänzend möglichst viel stillt, mindestens bis zum ersten Lebensjahr, ist auch das erste Lebensjahr recht unkritisch. Wenn die Frau dann nicht mehr stillen kann, wenn sie nicht mehr möchte, würde ich mit Nachdruck sagen, das sollte kein Argument sein, weil wenn man ein Kind möchte, möchte man bitte auch das Kind so lange stillen, wie es physiologisch möglich ist, weil es keinen nährstoffadäquaten Ersatz für die Muttermilch gibt und das Kind gesundheitlich in einem enormen Maß davon profitiert, so lange wie möglich gestillt zu werden. Aber spätestens dann ab dem ersten Lebensjahr, wo die Beikost wirklich eine relevante Menge der Kalorien liefert, ist es so, dass die Fachgesellschaften im Bereich von etwa 10 Gramm pro Tag Fleisch empfehlen. Das heißt, dass es jeden Tag stur 10 Gramm kriegen muss. Es kann auch jeden zweiten Tag 20 Gramm kriegen oder jeden dritten Tag dann 30 Gramm. Ich würde es zumindest nicht auf eine einzige Mahlzeit konzentrieren, sondern sagen vielleicht zwei, dreimal die Woche. Aber so von der Menge her sollten es so 10 bis 15 Gramm so im ersten Lebensjahr sein. Und das steigert sich dann langsam rauf in Richtung 20, 25, 30, 35, 40 Gramm mit steigendem Alter des Kindes. Das sind natürlich nur allgemeine Richtwertempfehlungen. Es kommt auf die Gesamtheit der Ernährung an. Es kommt natürlich auch auf das jeweilige Wachstum des Kindes an. Aber so, dass man ungefähr einen Richtwert hat. Und für Erwachsene, um da auch den Bogen dann zu den Erwachsenen zu schlagen, die also dann schon ausgewachsen sind, sind die Empfehlungen der Fachgesellschaften 300 bis 600 Gramm Fleisch die Woche. Das heißt, beispielsweise, wenn man jetzt von einem, ich würde, wenn man wirklich nicht supplementieren möchte, eher im Bereich der 600 Gramm bleiben wollen. Das heißt, so knapp unter 100 Gramm Fleisch pro Tag, beziehungsweise jeden zweiten Tag eine Fleischportion eben von so 150 Gramm oder ähnlich. Sodass man eben in der Woche halt ungefähr auf die 600 kommt. Darüber hinaus ungefähr dreimal die Woche ein fettreicher Fisch, wenn man jetzt EPA und DHA auch nicht supplementieren möchte. Wenn man dann wirklich die Menge Fleisch isst, könnte man mit den Eiern auch ein bisschen runtergehen. Das dann würde es durchaus reichen, 5 bis 7 oder 5 bis 9 Eier pro Woche zu essen. Das heißt, roundabout ungefähr eins pro Tag oder zwei jeden zweiten Tag. Auch das sind jetzt keine, das ist jetzt kein Arzneimittel. Ja. Man muss da jetzt nicht auf den Gramm genau abwägen, aber dass man ungefähr mal ein Größenverhältnis hat. Und das Fleisch sollte eine Mischung aus rotem und weißem Fleisch sein. Und die Milchprodukte, da geht es, also wenn man all diese anderen Tierprodukte isst, ist die Milch tatsächlich primär der Kalziumlieferant. Das heißt, wenn man sagt, man möchte keine Milchprodukte konsumieren, aus welchen Gründen auch immer, könnte man die weglassen, vorausgesetzt, man deckt den Kalziumbedarf. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt all diese tierischen Produkte nicht essen würde, wäre natürlich Milch auch eine relevante Quelle für hochwertige Proteine und für all die anderen Mikronährstoffe, die da hochkonzentriert drinstecken. Aber wenn man die eben über andere Nährstoffe deckt, könnte man Milch noch am ehesten weglassen. Also wenn es heißt, welches tierische Produkt könnte ich am ehesten weglassen, würde ich sagen, es ist die Milch. Ist jetzt auch nicht ganz verwunderlich. Ich meine, Menschen essen seit 12.000 bis 15.000 Jahren Milchprodukte. Seitdem im Rahmen der Neolithischen Revolution, wie wir vom Jäger und Sammler hin zum Ackerbauern kamen, Tiere domestiziert haben und deren Milch getrunken haben. Die restlichen Millionen von Jahren haben Menschen quasi keine Milch getrunken und kamen damit auch gut über die Runden, aber haben eben halt viel Fleisch gegessen, die Innereien von Tieren gegessen, haben auch durchaus Eier gegessen. Eier waren auch historisch gesehen eine relevante Nährstoffquelle, zumindest in gewissen Teilgebieten der Erde. Und die Frage insgesamt natürlich auch, wie viel Fleisch, wie viel Eier, hängt auch stark mit der Frage zusammen, schafft man es, Innereien zu essen? Innereien, also Leber, Herz, Niere etc., sind die nährstoffreichsten Lebensmittel, die es gibt. Sowohl kein Carnivore in der Natur, also kein Löwe, Tiger etc., als auch kein traditionell ernährter menschlicher Stamm hat jemals daran gedacht, keine Organe zu essen. Im Gegenteil, wenn ein karnivores Tier ein anderes erlegt, werden die Organe mit das erste sein, das das Tier verzehrt. Für die ist das wirklich eine Delikatesse. Der Grund, warum die Geschmacksnerven so auf die Innereien geprägt sind, hängt vermutlich aber auch damit zusammen, dass es eben der nährstoffdichteste Teil ist. Menschen haben mittlerweile leider diese kulinarische Vorliebe nicht mehr. Das heißt, Fleischesser haben Lust auf Fleisch, aber wenn sie über Innereien wie Leber, Niere, Herz, Hoden, Gehirn und weiteres nachdenken, dann ist ihnen meistens eher unwohl bei dem Gedanken, was verständlich ist. Also mir geht es genauso. Ich habe auch keine Lust, Organe zu essen, aber es wäre aus ernährungsphysiologischer Sicht sehr relevant und wichtig. Und daher, entweder man schafft es, gewisse Rezepte zu haben, beispielsweise, wenn man jetzt eine Bolognese kocht, könnte man da ein bisschen Leber reingeben. In vielen traditionellen italienischen Rezepten für Bolognese ist beispielsweise auch Leber drin. Oder auch gerade die österreichische und deutsche traditionelle Küche. Da sind Innereien, vor allem in der österreichischen, auch durchaus sehr weit vertreten. Oder theoretisch natürlich, da kommt man dann so ein bisschen in den Supplement-Bereich. Man kann diese Organe natürlich auch gefriertrocknen, pulverisieren und in Kapseln abfüllen, wenn man sagt, ich möchte die nicht anders essen. Aber das wäre zum Beispiel eine Art von Nahrungsergänzungsmittel, die, wenn man keine Innereien isst, durchaus sehr relevant wäre. Problem ist, dass man hierzulande das noch sehr wenig kriegt und die paar Marken aus den USA oder aus den skandinavischen Ländern, die das produzieren, da hat man natürlich auch wenig Einblick, wie war die Tierhaltung, wie war die Produktion, aber rein auf einer prinzipiellen Ebene, ernährungsphysiologisch wäre das sinnvoll. Wie viel Innereien man dann essen möchte, falls man doch Innereien möchte, ist ein bisschen schwer zu kategorisieren, weil es zwischen den Spezies schon mal sehr große Unterschiede gibt. Das heißt, wenn es heißt, nimm 20 Gramm Leber, dann kann das, je nachdem, ob es eine Rinderleber, eine Geflügelleber oder eine Schweineleber ist, sehr andere Nährstoffe haben. Das gleiche auch für das Herz und andere Organe. Aber im Grunde genommen, wenn man sich überlegt, wie ist das Verhältnis zwischen Innereien und Muskelfleisch in einem Tier, wird man schon merken, der Anteil an Innereien ist recht klein im Vergleich zum Muskelfleisch und entsprechend klein kann auch der Teil an Innereien in der Ernährung sein. Aber das wäre durchaus ein wichtiger Teil. Genau. Ich glaube, damit haben wir die Gruppen von der Menge so drin. Und wie gesagt, wenn man eben von dem abweicht und sagt, man isst weniger als diese Menge, heißt das nicht, dass es zum Problem werden muss, sondern es heißt nur, dass man gewisse Nährstoffe dann vielleicht zum Teil ergänzen möchte. Wenn man jetzt den kompletten Schritt geht und sagt, ich ernähre mich rein vegan, wird eben die Supplementierungsmenge deutlich steigen. Und in den kritischen Lebensphasen würde ich einfach mit Nachdruck davon abraten, weil es A, zu viele offene Fragen gibt und die Fragen, die bereits beantwortet wurden, zeigen zum erhöhten Risiko für rein vegane Ernährungsweisen in der Schwangerschaft, in der Stillzeit und im Kindesalter. Für Erwachsene, wenn es gut läuft, wenn man sich gut fühlt über Jahre hinweg und man zumindest ausreichend supplementiert, sehe ich da als deutlich weniger ein Problem.
Ja. Jetzt würde ich sagen, kommen wir jetzt noch mal ganz kurz auf die Funktion von den Carni-Nutrients zurück. Und dann wollte ich nämlich auch noch mal, jetzt hast du es nämlich auch gerade schon angedeutet, die Nährstoffe in einer komplett veganen Ernährung, welche da kritisch sind, da wollte ich dann auch noch auf ein paar einzelne etwas näher eingehen. Aber erstmal vielleicht zu den Funktionen der Carni-Nutrients.
Gerne. Also wir können die gerne überblicksmäßig besprechen. Wenn es jemand wirklich im Detail interessiert, würde ich
Ja.
sagen, in die Videos reingucken. Denn es ist leider nicht so, das wäre sonst sehr schön, plakativ zu erklären, wenn man sagen könnte, der eine Nährstoff hat in dem einen Stoffwechselprozess zu tun und in nichts anderem. Das heißt, der ist nur dafür zuständig. Und der andere Nährstoff wirkt nur auf diesen Stoffwechselprozess. So funktionieren Nährstoffe aber nicht. Die allermeisten Nährstoffe sind in zig verschiedene Stoffwechselprozesse involviert und diese Stoffwechselprozesse wiederum führen, wenn sie besser oder schlechter funktionieren, zu unterschiedlichen Health Outcomes. Was wir aber sehen ist, dass die Carni-Nutrients beispielsweise, wenn wir jetzt an die kritischen Lebensphasen denken, eine zentrale Rolle in der Gehirnentwicklung des Kindes spielen, also die kognitiven Fähigkeiten. Und wir sehen, dass jene Frauen mit einer besseren Versorgung mit diesen Carni-Nutrients eine oder angefangen hat, weil woher wissen wir das ursprünglich? Ursprünglich wissen wir aus Tierversuchen, aus Nagetierversuchen, dass jene Mäuse, Ratten, die eine höhere Zufuhr an diesen Carni-Nutrients haben, Kinder, also Ratten, Nachkommen mit besseren kognitiven Fähigkeiten zeugen. Auf Basis dieser Hypothese hat man sich dann auch die Supplementierung in dem menschlichen Kontext angeguckt, was natürlich dann immer die Übertragbarkeit eine Frage ist und auch die vielen Störfaktoren eine Frage sind. Aber wir sehen, dass gewisse Carni-Nutrients bei einer höheren Zufuhr im Vergleich zu einer geringeren, selbst im Rahmen einer Mischkost, wo ja eine gewisse Grundzufuhrmenge zugeführt wird, mit besseren Health Outcomes, was die kognitive Entwicklung einhergeht, assoziiert sind. Beispielsweise werden dann einige der Studien haben dann wirklich erst Jahre später, im Alter von 5, 6, 7 Jahren, die Kinder der Mütter getestet. Die eine Gruppe hat sich eben mischköstlich ernährt ohne diese Supplementierung. Die andere Gruppe hat eine Mischkost mit einer Supplementierung bekommen. Man hat sogar in einigen Studien geguckt, dass es wirklich dieselbe Art der Mischkost war, dass man sagen kann, man kann wirklich andere Störfaktoren ausscheiden lassen oder ausschließen. Und man sieht dann in kognitiven Tests, in unterschiedlichen, dass jene Gruppe mit den Carni-Nutrients besser bei diesen kognitiven Tests abgeschnitten hat. Und das ist das, was ich meine mit veganer Ernährung, hat zu viele offene Fragen. Wenn wir selbst wissen, dass mehr Carni-Nutrients im Vergleich zu weniger Carni-Nutrients bereits zu einer besseren kognitiven Entwicklung führen, auch wenn wir es nicht getestet haben, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass keine Carni-Nutrients im Rahmen der veganen Ernährungsweise zu noch schlechteren Ergebnissen führen würden. Es wurde aber bis dato nicht getestet. Das heißt, die kognitive Entwicklung ist eine Sache. Der zweite wichtige Aspekt ist die muskuläre Arbeit. Also sowohl wenn wir jetzt an Carnitin denken, Carnitin ist wichtig für die Energiebereitstellung im Muskel. Wenn wir an Kreatin denken, sehen wir das ja auch. Vor allem Bodybuilding merken wir, wenn Leute Kreatin supplementieren, steigert das ihre Schnellkraft. Und wir sehen, dass fast alle Carni-Nutrients in der Muskelaktivität, in der Muskelarbeit involviert sind. Und es ist eben nicht nur wichtig, damit jemand ein Extremsportler oder Bodybuilder werden kann, sondern es ist halt auch wichtig für die muskuläre Entwicklung in der Wachstumsphase oder natürlich auch dann im Alter für den Erhalt einer gesunden Muskelmasse, die dann ja auch präventiv wirkt gegen Stürze und einfach den körperlichen Verfall entgegenwirken kann. Und das heißt, neben kognitiven Fähigkeiten ist die Muskulatur wichtig. Wir sehen aber auch, dass gewisse Organfunktionen davon mit beeinflusst werden können. Cholin, ein nicht klassisches Carni-Nutrient, aber ein Nährstoff, den wir zumindest auch in überwiegender Menge in Tierprodukten finden, hat einen extrem wichtigen Einfluss auf die Leber-Enzymaktivität und eine der ersten Marker für eine schlechte Cholinversorgung ist eine Leberfunktionsstörung. Und so haben wir im Prinzip bei allen Carninutrients unterschiedliche Organe, die von ihnen betroffen sind, aber auch unterschiedliche andere Strukturen im menschlichen Körper. Und es lässt sich schwer trennen zu sagen, Taurin ist jetzt nur wichtig für das oder Carnitin ist nur wichtig für das. Was wir bei einigen Carninutrients auch im Großen und Ganzen sehen, was mich wahnsinnig fasziniert hat, und wir sehen das über unterschiedlichste Spezies hinweg. Natürlich bei Menschen lässt sich das aufgrund unserer langen Lebenserwartung nicht messen, aber wir sehen es wirklich in ganz einfachen Modellorganismen, wie jetzt an einer Hefekultur. Wir sehen es aber auch bei Regenwürmern, wir sehen es aber auch bei komplexeren Organismen wie Nagetieren, man sieht es auch bei anderen höher entwickelten Säugetieren, dass eine zum Beispiel eine Taurinzufuhr die Lebensspanne der Tiere im Vergleich zu der selbst gleich ernährten Gruppe ohne Taurin um 10 bis 15% verlängert. Das hat wirklich eine lebensverlängernde Wirkung und ist nur ein einziger Stoff. Und selbst wenn das nicht eins zu eins auf den Menschen übertragbar wäre, zeigt das uns einfach, das sind Nährstoffe, die für den Organismus von großer Bedeutung sind und die nicht dazu führen, dass der Organismus stirbt, wenn er die jetzt bekommt, aber er wird eventuell länger leben können oder zumindest, und das wissen wir mittlerweile, würde ich sagen, mit größerer Wahrscheinlichkeit, dass das Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit und die Gesundheit positiv von diesen Nährstoffen beeinflusst wird. Mehr Details dann, wenn es jemand interessiert, gerne in den jeweiligen Videos.
Genau, aber danke auf jeden Fall schon mal für den Überblick. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, für viele auch noch ein recht neues Thema, worüber man wahrscheinlich noch nicht wirklich oder nicht viel gehört hat. Außer jetzt Kreatin, wie du schon angesprochen hast. Aber auch da sind den meisten eigentlich nur die Wirkungen in Bezug auf Krafttraining bekannt und jetzt nicht irgendwie noch die kognitiven Vorteile. Von daher sehr, sehr spannend. Ein weiterer Nährstoff,
Gerade noch
ja.
ergänzend zum Kreatin, weil da sprichst du einen wichtigen Punkt an. In den Köpfen der meisten Menschen ist Kreatin einfach nur ein Supplement, das nur Kraftsportler brauchen. Ich würde mittlerweile anhand der ganzen Datenlage aber sogar sagen, dass die kognitiven Einflüsse von Kreatin wichtiger sogar noch sind und Menschen unabhängig davon, wie viel oder wenig Kraftsport sie machen, auf eine gute Kreatinzufuhr achten sollten. Und wir sehen das sogar in wirklich gut kontrollierten, placebo-kontrollierten Doppelblindstudien mit kognitiven Tests bei Erwachsenen. Also als Leute, die ja eigentlich ihre kognitive Entwicklung schon abgeschlossen haben, sehen wir, eine Kreatinsupplementierung führt zu besseren Scores bei unterschiedlichen Konzentrations- oder anderen Tests. Und wenn wir jetzt das ein bisschen weiter spinnen würden, sagen, was wäre denn gewesen, wenn diese Personen schon, während sie im Mutterleib waren, eine gute Versorgung über die Mutter bekommen haben und dann auch während ihren ersten Lebensjahren eine gute Kreatinversorgung bekommen hätten, dann scheinen, und das ist natürlich bis zum heutigen Tag nicht ins letzte Detail erforscht, aber dann stehen eigentlich alle Indizien in Richtung, es hätte einen immens positiven Effekt gehabt. Und selbst kleine positive Entwicklungen auf den IQ, auf die Leistungsfähigkeit des Gehirns des Menschen, was vielleicht jetzt auf einer individuellen Ebene auch relevant, aber jetzt nicht kriegsentscheidend ist, ist natürlich auf einer gesellschaftlichen Ebene ein Riesending. Wenn wir es schaffen könnten, als Gesellschaft in Summe klüger zu werden, schlauer zu werden, dann wären auch die wirtschaftlichen Konsequenzen daraus enorm. Und das wäre auch wirklich ganz unabhängig der gesundheitlichen Effekte. Natürlich die Kosten im Gesundheitssystem sind ein Thema, aber auch die wirtschaftlichen Vorteile, die wir daraus ziehen könnten, weil wir eine stärkere Wirtschaft mit mehr klugen Köpfen hätten, führt dazu, dass ich es wirklich auf gesellschaftlicher Ebene auch für ein wahnsinnig wichtiges und spannendes Thema halte. Oh, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Kein Problem, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ein weiterer Nährstoff ist ja Vitamin B12. Der ist ja, denke ich, auch ganz vielen bekannt, dass in einer veganen Ernährung Vitamin B12 definitiv supplementiert werden sollte. In welchen Lebensmitteln kommt Vitamin B12 vor? Welche Folgen hat ein Mangel? Und die Frage hast du wahrscheinlich uns schon so ein bisschen beantwortet, aber wenn man jetzt gelegentlich Fleisch konsumiert, weil ich finde es immer ganz spannend, so direkt den Vergleich zu haben, ich ernähre mich zu 100% vegan oder ich bin jemand, der einfach gelegentlich Fleisch isst, weil ich zum Beispiel sage, wenn ich eingeladen werde beim Familienessen, dann esse ich Fleisch, aber zu Hause esse ich eigentlich hauptsächlich vegan. So ist es nämlich auch zum Beispiel bei mir persönlich. Ich selber kaufe und koche selten mit Fleisch. Aber ich esse es, wenn ich essen gehe, wenn ich im Urlaub bin, bei der Family oder bei Freunden bin. Das heißt, der gelegentliche Konsum, kann der dann mein Vitamin B12 decken oder ist es dann trotzdem besser, vielleicht noch in einer geringeren Dosierung zu supplementieren?
Ja, wichtige Fragen. Also zum einen mal auf einer größeren Metaebene. Selbst der gelegentliche geringe Verzehr von Tierprodukten im Vergleich zu einer komplett veganen Ernährung macht schon durchaus relevante nährstofftechnische Unterschiede, was es die Gesamtversorgung an Nährstoffen angeht. Das heißt, zwischen, was ja oft gesagt wird, ja, in den Studienschnitten die Veganer und die Flexitarier unterschiedlich ab. Wie kann denn das sein? Das bisschen an Tierprodukten? Nee, es ist genau dieses bisschen an Tierprodukten. Das ist halt so, wenn du eine Wüste hast und, ja, schneid mal raus, das ist zu weit hergeholt, bitte. Ich beantworte auch die Frage von dem Moment nochmal, wo du aufgehört hast, sie zu stellen. Ja, es sind wirklich wichtige Fragen und es macht durchaus einen immensen Unterschied, ob jetzt eine Ernährungsweise rein vegan ist oder eben ob sie quasi flexitarisch ist mit einer moderaten Menge an Tierprodukten. Die Nährstoffzufuhr wird im Fall der flexitarischen Ernährung deutlich besser aussehen, aber dafür steigt auf der anderen Seite vielleicht das Risiko, dass man etwas zu nachlässig mit der Nährstoffsupplementierung sein könnte, weil man sich eben denkt, naja, ich esse ja eh hin und wieder Tierprodukte. Und ob es jetzt reicht oder nicht, muss man sich ein bisschen durchdenken. Beim B12 beispielsweise wird es in den allermeisten Fällen nicht ausreichen, weil wir sehen sogar bei Flexitariern und bei Vegetariern in Studien, dass ihre B12-Werte nicht immer, aber in einigen Fällen vermindert sind im Vergleich zu den Mischköstlern. Und daher wäre es beispielsweise beim B12 schon sinnvoll, dass man wirklich auf täglicher Basis eine B12-Versorgung sicherstellt und an den Tagen, an denen man sich dann beispielsweise mit Fleisch ernährt, wäre das hier was Fleisch sichergestellt. An den Tagen, wo man aber keine Tierprodukte isst, und das wird bei dir vielleicht auch immer wieder mal der Fall sein, weil du ja nicht jeden Tag eingeladen bist, da wäre es dann schon wichtig. Und natürlich kann man sagen, okay, muss ich mir jetzt jeden Tag im Vorhinein überlegen, ob ich Fleisch essen werde? Nee, man kann natürlich einfach auch das B12 in einer moderaten Dosis auf täglicher Basis supplementieren und das bisschen mehr über das Fleisch wird dann nicht dazu führen, dass eine Überversorgung stattfindet. Das ist auch ein wirklich wichtiger Punkt, den Menschen oft vergessen. Wenn wir uns an die Nährstoffzufuhr rantasten und die Frage stellen, wie viel brauchen wir mindestens, ab wann wird das zu viel, kann man sich das wie so eine U-förmige Risikokurve vorstellen. Also wenn du das überlegst, es gibt eine X- und eine Y-Achse, dann ist auf der Y-Achse quasi das Risiko und auf der X-Achse ist die Zufuhrmenge. Und wenn wir einen Nährstoff zu Null zuführen, dann ist natürlich das Risiko für einen Mangel und die damit einhergehenden negativen Effekte hoch, 100%. Wenn ich jetzt kein Vitamin C zu mir nehme, sterbe ich an Skorbut. Punkt, wissen wir. Wenn ich kein B12 zu mir nehme, bekomme ich perniziöse Anämie und sterbe daran. Also da wissen wir ganz klar, kein von dem Nährstoff ist definitiv tödlich. Je weiter wir dann auf der X-Achse aber voranschreiten, wenn wir immer mehr nehmen, dann kommen wir langsam aus dem absoluten tödlichen Mangel hin zu einer Unterversorgung, die immer noch mit schlechten gesundheitlichen Effekten einhergeht, aber nicht lebensbedrohlich sein wird. Und je mehr wir dann auf der X-Achse die Menge erhöhen, kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir unsere Versorgung eben abdecken. Also sprich, wo die Bedürfnisse des Körpers die Menge, die zugeführt wird, trifft. Und das kann man natürlich nicht genau vorhersagen. Es gibt zwar Zufuhrempfehlungen von den Fachgesellschaften, aber das sind Schätzwerte anhand einer Population. Das Gute ist aber eben, dass der menschliche Körper auch ein Stück weit die Absorption, die Ausscheidung und andere Prozesse im Körper an die Versorgung anpassen kann. Das heißt, solange wir ansatzweise in diesem Bereich bleiben, ist alles wunderbar. Und dann ist aber die wichtige Frage, wenn ich jetzt beispielsweise beim B12 ist die Zufuhrempfehlung der DGE 4 Mikrogramm pro Tag. Und die 4 Mikrogramm, und das ist jetzt leider ein schlechtes Beispiel, weil B12 wird pro Zeiteinheit nur sehr eingeschränkt aufgenommen. Aber wenn ich sage, Mischköstler isst mehrmals pro Tag irgendwelche Tierprodukte, das steckt auch die Antwort drin auf deine Frage, wo steckt B12 drin? Grundsätzlich in allen Tierprodukten, mehr und besser bioverfügbar in Fleisch- und Milchprodukten, etwas weniger mengenmäßig und auch biologisch verfügbar in Eiern, aber trotzdem immer noch in einer relevanten Menge. Und wenn ich jetzt mehrmals pro Tag als Mischköstler B12-haltige Lebensmittel esse, dann reicht es, wenn ich in Summe 4 Mikrogramm zu mir nehme. Das ist die DGE-Empfehlung. Wenn ich jetzt als Veganer supplementiere, dann muss ich leider vorgreifen, muss man ein Vielfaches dieser 4 Mikrogramm zu sich nehmen, weil wenn ich nur eine einzige B12-Zufuhr pro Tag habe, dann muss ich deutlich mehr aufnehmen, um durch die geringe, eingeschränkte prozentuale Absorption eben genügend dann im Körper zu haben. Aber das können wir vielleicht, wenn es interessiert, dann auch noch später besprechen. Aber sagen wir mal, ein Mischköstler braucht 4 Mikrogramm pro Tag und er isst im Laufe des Tages diese 4 Mikrogramm kumulativ perfekt. Und dann ist die Frage, wie viel kann er denn essen? Ab wann wird es denn zu viel? Und B12 ist einer der Stoffe, wo wir anhand der Nahrung gar keine Möglichkeit haben, zu viel zu bekommen. Das heißt, die einzigen Fälle von einer akuten B12-Überversorgung war mit hochdosierten Nahrungsergänzungsmitteln, wo tausende Mikrogramm zugeführt wurden. Unmöglich über die Nahrung zu kriegen. Und wenn ich jetzt also sage, ich habe beispielsweise eine moderate B12-Supplementierung im Multinährstoff mit 4, 5, vielleicht 10, 15, 20 Mikrogramm. Das sind so für eine flexitarische Person sinnvolle Dosierungen. Und dann habe ich noch meine 2, 3 Mikrogramm pro Tag extra oder 4 Mikrogramm über die Nahrung, dann wird in Summe diese Gesamtmenge nicht dazu führen, dass ich irgendwelche Überversorgungen habe, sondern der Körper reguliert das, scheidet ein bisschen mehr aus, nimmt ein bisschen weniger auf, sehr entspannt. Und daher ist es bei allen Nährstoffen aus meiner Sicht durchaus sinnvoll, wenn man weiß, dass man gewisse Nährstoffe nicht ohne weiteres auf täglicher Basis über die Ernährung decken kann, dass man einfach eine Grundversorgung mit Nährstoffen, zum Beispiel über den Multinährstoff hat. Und der sollte aber natürlich so dosiert sein, dass eben bei gewissen anderen Nährstoffen, wo man relativ gut weiß, was die Maximalzufuhr ist, natürlich die dann nicht überschritten wird. Ein Beispiel wäre vielleicht, was können wir denn nehmen? Beispielsweise Calcium. Die Kalziumempfehlung sind 1000 Milligramm, also 1 Gramm pro Tag. Wenn jetzt deutlich weniger als die 1000 Milligramm habe, sehen wir in Studien, die Knochenmineraldichte leidet darunter, die Frakturrate, also die Knochenbruchrate leidet, beziehungsweise erhöht sich und die Gesundheit der Menschen leidet darunter. Ich könnte aber beispielsweise sagen, okay, ich weiß nicht, wie viel Milchprodukte esse ich regelmäßig, wie viel Pflanzenmilch mit Kalzium nehme ich. Ich möchte einfach auf Nummer sicher gehen und ich supplementiere 5, 6, 7, 800 Milligramm Kalzium pro Tag einfach präventiv. Wäre eine Strategie, zum Beispiel eine Strategie, die ich wähle. Warum? Weil selbst wenn ich an Tagen kalziumreich esse, wissen wir von gut kontrollierten Studien, dass ich bis zu 2500 Milligramm, also das eineinhalbfache zusätzlich, zu mir nehmen kann, ohne dass es irgendwelche negativen Effekte auf mich hat. Und selbst wenn ich manchmal an einzelnen Tagen ein bisschen drüber wäre, wäre es kein Problem. Nur auf Dauer über viele Wochen und Monate sollte ich nicht drüber sein. Und das heißt, was wir daraus erkennen, ist, zwischen 0 und 500 Milligramm, da ist ein ganz klarer Mangel. Wenn ich das auf Dauer durchführe, werde ich schwerwiegende negative Konsequenzen haben. Zwischen 500 und 1000 ist ein Bereich, wo man sagt, das wird zumindest okay sein, man wird keine schwerwiegenden Konsequenzen haben. Man möchte aber lieber eher bei den 1000 als bei den 500 sein. Also lieber 700, 800, 900, 1000. Um sicherzugehen, dass ich diese 700, 800, 900, 1000 Milligramm wirklich auf regelmäßiger Basis bekomme, könnte ich genau diese Menge aber auch supplementieren. Und wenn ich aber dann an Tagen viel Milchprodukte habe oder viel angereicherte Pflanzenmilch trinke oder ähnliches, dann wäre das selbst dann in Summe kein Problem, solange ich unter diesem Upper Level bleibe. Und das ist so ein bisschen eine allgemeine Empfehlung, dass man sagt, klar, ich muss jetzt nicht alles permanent supplementieren, weil ich weiß, je nachdem, zum Beispiel, wenn du dich jetzt überwiegend vegan ernährst, du kriegst genügend Ballaststoffe, du kriegst genügend Vitamin C, einige D-Vitamine, du kriegst genug Vitamin E, du kriegst genügend Molybdän und genügend Kupfer und andere Nährstoffe. Also es ist definitiv nicht so, dass du alles supplementieren musst, aber die Dinge, die vielleicht etwas kritischer sind, Jod, Selen, Zink, Eisen, B12, B2, you name it, die könntest du einfach mit einer moderaten Dosis auf Dauer supplementieren und wärst damit auf Nummer sicher. So, jetzt sind wir ein bisschen sehr weit abgeschwenkt. Der Frage war mit B12. Also wenn man sich eben nur hin und wieder von tierischen Produkten ernährt, halte ich einfach eine durchgängige, moderate B12-Supplementierung für äußerst sinnvoll, weil selbst an den Tagen, wo ein bisschen B12 über die tierischen Produkte gegessen wird, wird man eben die Maximalzufuhr nicht überschreiten. Wenn man jetzt im Bereich von, sagen wir mal, 300 bis 600 Gramm Fleisch die Woche isst, was bei dir vermutlich nicht der Fall ist, wenn du nur hin und wieder außerhalb Fleisch ist und man eben täglich oder zumindest alle paar Tage mehrere Eier zu sich nimmt und auf einer regelmäßigen, fast täglichen Basis Milchprodukte konsumiert, dann braucht man kein B12 in der Ernährung, Entschuldigung, dann braucht man kein B12 in der Supplementierung. Wenn es deutlich weniger als das wird, wäre es sinnvoll, denn, und da kommt die nächste Frage von dir, was sind denn die Konsequenzen einer unzureichenden B12-Versorgung? Das sind vor allem neurologische Probleme und die Schwierigkeit der neurologischen Probleme ist, dass man sie erst merkt, wenn sie so ausgeprägt sind, dass es schon fast irreversibel und zu spät ist. Das heißt, die ersten Anzeichen eines B12-Mangels sind bereits so schwer ausgeprägt, dass man sie wirklich vermeiden möchte. Das wären beginnende Parästhesien, also quasi so ein Kribbeln, eine Taubheit in den Extremitäten, in den Händen und in den Füßen und damit einhergehend aber generelle Nervenschädigungen. Und soweit möchte man es bitte auf gar keinen Fall kommen lassen. Und das zeigt uns einen wichtigen weiteren Grundsatz in der Ernährung. Nur weil man akut noch nichts Negatives spürt, heißt das nicht, dass man zum aktuellen Zeitpunkt gut versorgt ist, sondern es das heißt nur, dass die Mängel noch nicht in einem so schwerwiegenden Stadium befindlich sind, dass man es akut merkt. Wenn man es akut merkt, dann ist es eigentlich nicht 5 vor, sondern 5 nach 12. Und daher möchte man das tunlichst vermeiden. Und wenn Leute mir berichten, ich nehme jetzt Nahrungsergänzungsmittel und ich merke gar keinen Unterschied, dann sage ich ja, sei froh. Das heißt, du hast jetzt eine gute Nährstoffversorgung und davor war es noch nicht so schwer ausgeprägt, dass du schwere Schäden hast. Und auf der anderen Seite, wenn Leute mir berichten, oh, wie toll, ich nehme jetzt Nahrungsergänzungsmittel und mir geht es so viel besser, dann natürlich A, könnte es einfach ein Placebo-Effekt sein. Wenn es aber keiner wäre, dann tut mir das für die Leute extrem leid, weil das heißt, da ist dann wirklich schon einiges an Schaden passiert und manches davon könnte auch auf anderen Ebenen irreversibel sein. Manches auch nicht. Aber also man sollte ehrlicherweise eher irritiert und fast schon ein bisschen traurig sein, wenn man zu viele positive Effekte von einer Einnahme von den klassischen essentiellen Nährstoffen merkt, weil das heißt eben, man war schon sehr schlecht versorgt. Wenn jetzt jemand Kreatin einnimmt und plötzlich im Training mehr Kraft hat, mehr Schnellkraft vor allem, das ist ein physiologisch nachvollziehbarer Effekt. Aber wenn ich jetzt B12 einnehme beispielsweise, dann darf ich eigentlich nichts merken, weil wenn meine Müdigkeit sich reduziert, es gibt ja auch zum Beispiel in der Apotheke diese B12-Produkte, die damit werben, wenn du dieses kleine Fläschchen mit B12 trinkst, dann fühlst du dich fitter und bist besser regeneriert. Im Normalfall nicht. Und wenn es der Fall ist, oh, dann war es wirklich schon fünf nach zwölf.
Ja, ich glaube, das ist insgesamt finde ich das sehr schade, dass natürlich viele Dinge, sei es jetzt Nährstoffe oder auch irgendwelche Gewohnheiten, die eigentlich präventiv sehr, sehr vorteilhaft wären, dass viele Menschen das nur durchziehen, wenn sie sofort einen Effekt merken, weil das bestimmt kennst du es auch, man kriegt häufig Nachrichten, ja, ich habe mir jetzt das und das gekauft, aber ich merke ja gar nichts. Teilweise auch schon nach 1, 2 Wochen wird erwartet, dass sich alles verändert. Und ja, ich glaube, da muss halt häufig noch so ein bisschen der Blickwinkel geändert werden, dass man viele Dinge einfach tut, um langfristig seine Lebensqualität zu erhalten und nicht um von heute auf morgen, blöd gesagt, fitter zu sein. Also ich glaube, da
Ja.
sollte man vielleicht manchmal so ein bisschen seine Denkweise verändern.
Total, und ich
Was
verstehe
ich.
das auch, weil vielleicht einen letzten Punkt noch dazu, das ist ja dieses Problem dieser Instant Gratification, die wir von Filmen erwarten und unsere Gesellschaft trimmt uns ja fast auch darauf, dass wir eben immer eine Belohnung selbst merklich bekommen für Dinge, die wir tun. Ich glaube, es hilft, sich zu verinnerlichen und am besten wird es natürlich helfen, wenn man die Daten selber liest, weil dann hat man schwarz auf weiß anhand der ganzen Primärdaten vor sich. Aber mir genügt es als Ernährungsfachkraft und ich hoffe, dass ich die Begeisterung dafür auch dann vermitteln kann, ohne dass Personen sich in die ganze Primärdatenlage einlesen müssen. Wenn wir uns große Populationen angucken und sehen, wir verändern einzelne Faktoren, beispielsweise in der PREDIMED-Study. Wir geben der einen Person Gruppe nur ein bisschen Olivenöl extra pro Tag. Natürlich merken die heute, morgen, übermorgen und in den nächsten Wochen und Monaten gar nichts. Wenn wir die dann allerdings über viele Jahre hinweg beobachten, merken wir, alleine die Zugabe des Olivenöls führte dazu, dass sich die Rate an Todesfällen durch Herzerkrankungen, durch kardiovaskulären Erkrankungen einfach stark reduziert hat. Und natürlich hat man das nicht gemerkt, weil das erste Fakt, was man gemerkt hat, ist Tod, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und oder auch eben mit gewissen Nährstoffen, die dann supplementiert werden oder auch die Folsäure-Supplementierung in der Schwangerschaft. Im Einzelfall wird die Frau es nicht merken, wenn sie jetzt Folsäure supplementiert hat. Wenn wir allerdings tausenden Frauen Folsäure supplementieren im Vergleich zu Frauen, die das nicht bekommen, dann sehen wir, dass die Rate an Neuralrohrdefekten bei jenen Frauen, die keine Folsäure bekommen haben, höher ausfällt. Das heißt, die Rate an schwerwiegenden Einschränkungen des Kindes. Wenn jetzt die Mutter Glück hat, keine Folsäure supplementiert, heißt das nicht, dass es automatisch einen Neuralrohrdefekt geben muss, aber das Risiko ist eben erhöht und daher möchte man anhand der Summe an Daten einfach sicher gehen, dass man das, wie du richtig sagst, dass man es auf präventiver Ebene macht, denn man wird mit diesen paar Cent, und es geht ja wirklich, also die Mindestsupplementierung an guten Multinährstoffen, und Omega-3-Präparat, selbst wenn es ein gut kontrolliertes, hochwertiges, laborgeprüftes Produkt ist, da befinden wir uns im Bereich von 50, 60, 70, 80 Cent unterm Euro pro Tag. Vielleicht ist es ein Euro, wenn man wirklich hochdosiert das Omega-3 einnimmt. Im Vergleich zu den Hunderten, Tausenden und Zehntausenden Euro an Kosten, die man dann einige Jahrzehnte später haben wird und eben nicht haben wird, wenn man es jetzt supplementiert, alleine das wäre schon, wenn man es jetzt rein rational betrachtet, ein No-Brainer. Aber Leute sind eben oft schlecht darin, in ihre zukünftigen Ichs zu investieren. Und selbst wenn man wirklich sehr ausführlich supplementiert und noch gewisse weitere Stoffe hinzufügen möchte, die Menge, die man heute investiert, verzinst sich immens gut, wenn wir uns an die nicht vorhandenen Kosten für die eigenen Gesundheitseinschränkungen in späterer Folge dann orientieren würden und das damit vergleichen.
Ja, definitiv. Guter kleiner Reminder, daran vielleicht auch mal zu denken. Ein Thema, welches ich auch noch sehr spannend fände im Zusammenhang mit veganer Ernährung, das ist ja das Thema Protein bzw. Proteinversorgung. Einige denken ja, eine optimale Proteinversorgung bei rein veganer Ernährung ist nicht möglich. Allerdings ist es ja möglich, aber es erfordert eben eine bewusste Planung und eine gute Auswahl. Das heißt, um alle essentiellen Aminosäuren, die wir auch schon zu Beginn angesprochen hatten, im richtigen Verhältnis zu bekommen, sollten wir entsprechend kombinieren und eben auch verschiedene pflanzliche Proteinquellen kombinieren. Vielleicht kannst du uns einmal sagen, welche essentiellen Aminosäuren sind denn in einer rein pflanzlichen Ernährung etwas schwieriger zu bekommen. Also welche sind da die kritischen, wo wir besonders viel Augenmerk drauf legen sollten und welche Kombinationen sind dann so für unseren Alltag gut umsetzbar und auf jeden Fall empfehlenswert?
Ja, sehr gerne. Also du sagst das richtig, man muss bei Pflanzenernährung definitiv mehr darauf achten. Wenn man es jetzt mischköstlich ernährt, kriegt man deutlich mehr Protein im Durchschnitt. Also Vergleiche und Untersuchungen von kalorienäquivalenten Speiseplänen zwischen Mischköstlern, Vegetariern und Veganern zeigen, dass die Vegetarier und die Mischköstler deutlich mehr Protein zu sich nehmen. Wenig überraschend, tierische Produkte sind im Durchschnitt sehr proteinreich. Man kann aber natürlich, wenn man die Ernährung gut plant, auch rein pflanzlich genug Protein zu sich nehmen. Die Frage ist, wie viel Protein braucht man? Das ist immer die erste wichtige Frage. Grundsätzlich empfehlen die Fachgesellschaften wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht für die Allgemeinbevölkerung. Einige Stimmen werden laut, einige Forscher, Forscherinnen, Proteinforscher in dem Bereich, die sagen, etwas mehr wäre für die meisten sinnvoller. Und wir wissen aus neueren Studien mit Stickstoffbilanzen, dass vor allem bei rein Pflanzenernährung definitiv mehr zugeführt werden muss, um eine positive Stickstoffbilanz zu erreichen. Eine positive Stickstoffbilanz wiederum ist hier ein Marker für eine ausreichende Proteinversorgung. Und da wurde gezeigt, dass wir so 10, 15 vielleicht bis zu 20% mehr Protein im Vergleich zur Mischköstler haben müssen. Das heißt, bei vegan lebenden Menschen würde ich sagen, die untere Grenze sollten 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Also eine 60 Kilogramm schwere Person beispielsweise 60 Gramm Protein. Beim Protein ist es auch so, wo liegt die Obergrenze? Auch das ist schwer zu erforschen, aber zumindest einmal das Doppelte dieser Menge, also bis zu 2 Gramm, sind bei pflanzlicher Ernährung vollkommen unproblematisch. Das heißt nicht, dass es sein muss, aber für die meisten, vor allem wenn sie etwas körperlich aktiv sind, werden Mengen im Bereich von 1,2, 1,4, vielleicht sogar bis zu rauf bei 1,6, wenn man jetzt wirklich Kraftsport betreiben möchte, Hypertrophietraining betreiben möchte, dann wären das sinnvolle Zufuhrmengen und dann kann man sich mal ausrechnen, was das für die jeweilige Person an Menge bedeuten würde und dann kann man gucken, schafft man das allein über die Ernährung? In einigen Fällen wird man das schaffen, wenn man sich sehr gut ernährt. In manchen Fällen wird man vielleicht noch ein bisschen Proteinpulver dazu nehmen oder wird ein paar Aminosäurekapseln dazu nehmen. Oder wenn man sich eben nicht ganz rein vegan ernährt, allein die Zufuhr von Eiern beispielsweise werden diese Ziele deutlich einfacher erreichen lassen. Und welche Aminosäuren sind potenziell kritisch? Das sind vor allem das Lysin und das Methionin, also zwei der 9 essentiellen Aminosäuren sind die kritischsten. Absolut gesehen ist das Lysin das Kritischste, wobei man das Lysin relativ leicht ausgleichen kann, weil Hülsenfrüchte ziemlich lysinreich sind. Also Sojaprodukte, Linsen und alle anderen Hülsenfrüchte, die High-Protein-Lebensmittel sind, sind ziemlich reich an Lysin. Methionin wiederum ist kurz nach Lysin das zweitkritischste und die Problematik ist, dass diese schwefelhaltige Aminosäure in den meisten pflanzlichen Proteinquellen sehr wenig vorkommt. Es gibt Kartoffelproteinisolate, ja, die haben viel Methionin, aber zeigen mir im Supermarkt ein Lebensmittel aus Kartoffelprotein. Es gibt in einigen Ländern Fleischersatz aus Kartoffelprotein, das wäre eine großartige Methioninquelle. Hierzulande gibt es nicht. Und dann kann man sagen, nein, dann isst halt mehr Kartoffeln. Muss ich dir erzählen, Kartoffeln sind sehr proteinarm. Sie haben zwar viel Methionin, absolut gesehen oder relativ gesehen, aber wenn man uns die Proteinmenge an Kartoffeln ansieht, sehen wir, die sind viel proteinärmer als Getreide und so viel Kartoffeln kann man nicht essen, um damit seinen Proteinbedarf zu decken. Aber das Kartoffelprotein ist eben relativ hochwertig und wenn man es kann, möge man bitte gerne auch Kartoffeln einbauen oder, und das wäre vielleicht auch meine Empfehlung, einfach, wenn man sich vor allem in den kritischen Lebensphasen befindet oder es sich einfach ein bisschen einfacher machen möchte, einfach ein, zwei Aminosäurekapseln dazu nehmen, die auf die Aminosäurenbedürfnisse von pflanzlich essenden Menschen optimiert sind, die also nicht einfach nur quasi anhand des menschlichen Bedarfs die 9 essentiellen Aminosäuren haben, sondern die 9 essentiellen Aminosäuren im Verhältnis zu der Zufuhr bei pflanzlicher Ernährung haben. Das heißt, besonders viel Methionin, besonders viel Lysin und andere Aminosäuren ein bisschen weniger. Aber man kann es natürlich auch versuchen, über die Ernährung zu decken. Aber man wird merken, man kann bei Chronometern zum Beispiel mal tracken, wird man merken, Methionin ist schon wirklich recht kritisch. Das jetzt zu den zwei essentiellen Aminosäuren, die ein Thema sein können. Lysin weniger, wenn wir Hülsenfrüchte essen, Methionin mehr, weil es wirklich in tierischen Produkten hochkonzentriert drin steckt, im pflanzlichen weniger. Und dann wäre vielleicht noch, wenn wir gerade beim Thema Protein sind, auch nochmal das Thema Kollagenproteine bzw. Kollagenpeptide vielleicht kurz anzuschneiden. Die Studienergebnisse mit Kollagenproteinen sind sowohl was jetzt die Knochengesundheit, Bänder, Sehnen, aber auch Hautgesundheit, Haargesundheit und weiteres angeht, durchaus vielversprechend. Das heißt nicht, dass wir da alle Fragen geklärt haben, aber dass eine gute Kollagenversorgung, also eine hohe Kollagenzufuhr für die körpereigene Kollagensynthese durchaus sehr vorteilhaft wirkt. Kollagenproteine aber halt nur in tierischen Produkten vorkommen. Das heißt, was sind Kollagenproteine? Das sind Proteine, die aus, also die Gewebsproteine sind auch das häufigste Protein im menschlichen Körper. Die Schwierigkeit ist dadurch, dass wir heutzutage aber entweder in der veganen Ernährung einfach keine Kollagenproteine zu uns führen und auch in der Mischkost ja nicht mehr Nose-to-Tail essen, sondern hauptsächlich schön ausgelöstes Muskelfleisch zu uns nehmen, wir auch da recht wenig Kollagenproteine zu uns nehmen. Und das heißt, Menschen, die sich jetzt nicht traditionell mischköstlich ernähren, haben ungefähr eine gleich schlechte Zufuhr an beispielsweise Glycin, das ist eine Aminosäure, die ungefähr jede dritte Aminosäure im Kollagenprotein ausmacht. Und eine höhere Glycinzufuhr wäre auch meine Maßnahme bei veganer oder bei fast veganer Ernährung. Wenn man sagt, ich möchte keine Kollagenpeptide aus tierischer Herkunft zu mir nehmen, dann wäre mein Vorschlag einfach, und Glycin ist wirklich preiswert, schmeckt leicht süßlich sogar, ist eine leicht süßliche Aminosäure, damit die einzige, die so einen angenehmen Geschmack hat, die man einfach mit einem Messlöffel in jedes Essen reingeben kann. Zumindest einmal 1, 2 Gramm, gerne auch 3, 4, je nachdem, was man auch für Effekte erwartet. Aber zumindest ein paar Gramm Glycin pro Tag wäre noch eine sehr sinnvolle Ergänzung, aber auch für die Mischkost. Wobei Mischkost natürlich direkt auch zu den Kollagenpeptiden greifen kann. Das hätte den Vorteil, dass er nicht nur das Glycin aus den Kollagenpeptiden bekommt, sondern halt auch Hydroxyprolin, Prolin und andere Aminosäuren, die für die Kollagensynthese wichtig sind. Aber die limitierendste Aminosäure in der Kollagensynthese ist sicherlich das Glycin. Genau. Und optimalerweise hätte man vielleicht auch eben einen, wenn man sagt, nee, man möchte der Einfachheit halber Aminosäuren einnehmen, dann wäre meine Empfehlung, ein Präparat zu nehmen, das sowohl die essentiellen 9 Aminosäuren hat und zwar nicht einfach nur im Verhältnis zum menschlichen Bedarf, sondern im Verhältnis zur Zufuhr bei Pflanzenernährung und auch noch die wichtigsten semi-essentiellen Aminosäuren, wie zum Beispiel Prolin auch enthält. Glycin werden die meistens nicht enthalten, weil man Glycin in so einer Menge zuführen muss, eben im Grammbereich. Das macht Sinn, das als offenes Pulver einfach zu nehmen.
Okay. Ja, spannend. Und vielleicht jetzt noch ein paar Lebensmittelkombinationen für den Alltag.
Genau. Also grundsätzlich muss man auch sagen, die Kombinationen müssen nicht zum selben Zeitpunkt stattfinden. Also es ist nicht notwendig, dass man so klassische Kombinationen wie Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide, die sich in Bezug auf das Lysin zum Beispiel ganz gut ergänzen, dass die zwingend in einer Mahlzeit kombiniert werden müssen, sondern das würde genügen, wenn wir die innerhalb von einem Tag ungefähr essen. Das macht schon mal deutlich entspannter. Wie gut kleine Kinder diese Aminosäurenkombination bereits im Laufe des Tages machen können, weiß man nicht. Das heißt, bei Kindern würde ich ein bisschen mehr darauf achten, dass man wirklich den Getreidebrei beispielsweise mit Hülsenfrüchten anreichert. Grundsätzlich sind es eben die Kategorie Hülsenfrüchte, die recht lysinreich ist, die Gruppe der Getreide, die relativ lysinarm ist. Entsprechend ergänzen die sich ganz gut. Wenn man jetzt auch ein bisschen aus den rein veganen Lebensmitteln rausgeht und sagt, okay, was wären da die optimalen Kombinationen? Das allerbeste Aminosäurespektrum mit der höchsten biologischen Wertigkeit in der Literatur hat Ei mit Kartoffeln. Ihr habt die genauen Werte in meinem Kopf, ist auf jeden Fall recht wenig Ei mit recht viel Kartoffeln. Also wenn ihr jetzt was an Educated Guess machen müsste, glaube ich, war es Proportion eben ein Ei mit irgendwie 400, 500 Gramm Kartoffeln, also es ist nicht 50-50 oder so, weil man hier eben ein optimales Aminosäurespektrum hat. Aber auch grundsätzlich Ei zu allem. Ei zu Getreide, Ei zu Hülsenfrüchten, weil dadurch, dass das Ei sehr reich an Methionin ist und anderen potenziell kritischen Aminosäuren, ergänzt das Ei jedes pflanzliche Protein ausgezeichnet. Aber auch, also grundsätzlich die besten Kombinationen sind immer über die Gruppen hinweg. Also pflanzlich und tierisch ergänzen sich immer ausgezeichnet, was jetzt für eine rein vegan lebende Person keine wichtige Information ist, aber für alle, die sich flexitarisch ernähren. Und auch hier muss es, wie gesagt, nicht unbedingt sein, dass wir jetzt das Ei und die Kartoffeln zum genau selben Zeitpunkt essen müssen. Man könnte ein Rührei in der Früh essen und zum Mittag oder am Abend dann eine Kartoffelpfanne mit was auch immer. Das muss nicht in derselben Mahlzeit sein.
Ja, sehr spannend. Jetzt hast du ja schon das ein oder andere Mal heute die Eier, aber auch das Thema Cholin vor allem angedeutet. Und das würde ich jetzt gerne als letzten Nährstoff nochmal genauer besprechen, weil, wie du auch schon anfangs gesagt hast, denke ich auch, dass für viele Cholin ein ganz neues Thema ist. Und vielleicht kannst du uns da einfach mal erklären, welche Bedeutung hat Cholin für unseren Körper? Und warum ist es schwer, davon eben aus rein pflanzlichen Quellen zu bekommen? Enthalten pflanzliche Quellen überhaupt minimalste Mengen an Cholin, dass wir da einfach mal so ein bisschen einen Überblick bekommen?
Sehr gerne. Über Cholin können wir, also ich versuche es kurz zu halten, wir könnten wirklich über Cholin stundenweise sprechen. Ich habe einen ganzen Cholin-Podcast auch mit ungefähr der Länge. Es gibt mehrere Cholin-Videos auf dem Kanal. Ich habe auch ein Video, in dem ich führende Cholin-Forscher und Forscherinnen interviewe. Also wir sind auch wirklich an der Primärdatenlage sehr nah dran. Und Cholin ist auch das zentrale Thema meiner Doktorarbeit. Und dazu werden wir zeitnah auch noch mehr publizieren. Vor allem auch da deswegen, weil im Gegensatz zu vielen anderen Fachgesellschaften weltweit Man denke an die USA, an Australien, an China, an die Nordic Aids und weitere, sehen wir, dass die Dachgesellschaften immer noch keine Zufuhrempfehlungen für Cholin publiziert haben, weil sie sich mit dem Thema noch unzureichend auseinandergesetzt haben. Und auch am DGE-Kongress in Bonn, in dem wir letztes Jahr waren, wurde auch deutlich, okay, Cholin ist einfach nicht am Schirm von den Personen der DGE. Was schade ist, weil gerade ihre durch 2024 erneuten recht pflanzenbetonten Ernährungsempfehlungen, die immer natürlich schon pflanzlich her waren, aber mittlerweile noch ein Stück mehr pflanzenbasiert wurden, führen dazu, dass man besonders bei Cholin drastisch aufpassen muss. Warum? Cholin steckt auch in pflanzlichen Lebensmitteln, allerdings um ein Vielfaches weniger dicht konzentriert, um ein bisschen Verhältnis zu schaffen. Die Zufuhrempfehlungen der Fachgesellschaften unterscheiden sich. Wie so oft gibt es hier keinen ganz klaren wissenschaftlichen Konsens. Die niedrigeren Empfehlungen der EFSA, der Europäischen Food Authority, also der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, European Food Safety Authority, bewegen sich im Bereich von 400 Milligramm pro Tag an Cholin. Für nicht schwangere Personen geht rauf bis über 500. In den USA wird beispielsweise Männern aber mit 550 Milligramm auch deutlich mehr empfohlen. Aber sagen wir mal im Bereich von 400 bis knapp über 500 oder knapp unter 600, in dem Bereich bewegen sich die Zufuhrempfehlungen. Wir sehen eine gut zusammengestellte, unsupplementierte, aber ausgewogene Mischkost mit ausreichend Eiern und anderen Tierprodukten liefert 4, 5, 6, 7, 800 Milligramm Cholin, ist damit ausgezeichnet cholinreich. In gewissen Phasen ist es auch durchaus wichtig, ein bisschen mehr noch Cholin zu ergänzen, beispielsweise in der Schwangerschaft. Da sehen wir, dass eher Zufuhrmengen im Bereich von 600, 700 Milligramm pro Tag noch besser abschnitt als die 400, 500. Das heißt, das ist eine sehr gute Menge, die man über eine gut konzipierte Mischkost bekommen kann. Eine schlecht konzipierte Mischkost, wo vor allem Eier oft restriktiert werden, weil viele Leute im Hinterkopf immer noch diese Cholesterin-Hysterie aus den 70er, 80er Jahren verspüren oder einfach halt zu wenig gewohnt sind, mit Eiern zu kochen. Die durchschnittliche westliche Mischkost, und da gibt es auch unterschiedliche Erhebungen, aber die bewegt sich meistens im Bereich von zwar über 200, aber meistens eher im Bereich so von 250 bis 300, also auch deutlich unter den Zufuhrempfehlungen. Vegetarische Ernährungsweisen kratzen meistens nur an den 200 Milligramm und viele vegane Ernährungsweisen, selbst wenn sie sehr vollwertig sind, sind eher im Bereich von 150, 170, 180 Milligramm angesiedelt, also nochmal deutlich geringer. Und das sind selbst jetzt so zum Beispiel, es gibt eine Dokumentation, die heißt Forks over Knives, Gabel statt Skalpell, vielleicht kennst du die. Da gibt es eine Seite, die veröffentlichen Rezepte, das heißt, das sind wirklich von Ernährung Fachkräften zumindest aber kontrollierte, wenn nicht sogar konzipierte Rezepte. Und als diese Datenbank ausgewertet wurde, sah man eben, dass die Cholinzufuhr im Schnitt, ich glaube, bei 167 Milligramm pro Tag war, also ungefähr ein Drittel dessen beträgt, was man haben möchte. Und wenn ich mir einige vegane Speisepläne von weniger fundiert essenden Menschen angucke, da sind wir teilweise im Bereich von 100 Milligramm Cholin oder sogar etwas darunter. Das heißt, es ist vegan auf einer prinzipiellen theoretischen Ebene, rein rechnerisch, vielleicht möglich, auf 400 zu kommen. Aber du fängst dann plötzlich an, dich sehr eingeschränkt zu ernähren, weil die einzigen Lebensmittel, die ziemlich cholinreich sind, sind Sojaprodukte, gewisse Kreuzblüter wie Brokkoli. Und du fängst halt dann plötzlich an, nur um deine 400 Milligramm Cholin zu erreichen, immense Mengen an Soja zu essen, was auf anderer Ebene bei anderen Nährstoffen wieder dazu führen kann, dass es dann vielleicht nicht nährstoffbedarfsdeckend ist, beziehungsweise du dann die Menge an Phytoöstrogenen vielleicht irgendwann mal auch übertreibst. Das heißt, um es vereinfacht zu sagen, es ist eigentlich nicht wirklich möglich, eine optimale Cholinzufuhr rein pflanzlich zu erreichen. Mischköstlich, vegetarisch wäre es möglich, ist aber halt oft nicht der Fall, weil Leute eben zu wenig Eier essen, beziehungsweise Mischköstler hätten mit Innereien auch noch eine extrem gute Quelle, aber eben Leber ist recht unverbreitet. Das heißt, und gibt auch eine Publikation, die das gut auf den Punkt bringt, die sagt, eigentlich kann man die Cholinzufuhr einer Bevölkerungsgruppe oder eines Individuums ziemlich genau anhand ihres Eiverzehrs ausmachen. Weil die restliche Menge an Cholin, diese 100, 150 Milligramm pro Tag, die über andere Lebensmittel zugeführt werden, die führen jetzt nicht dazu, dass die Cholinbedarfs- oder die Cholinzufuhr ausreichend ist, sondern eben die ein, zwei Eier pro Tag, die bei pflanzenbetonten Ernährungsweisen empfohlen werden, die führen dazu, dass sie den Cholinbedarf optimal decken. Und daher kommt auch meine Empfehlung mit den zwei Eiern pro Tag bei einer ansonsten veganen Ernährung, weil mit dieser Menge deckt man nicht nur den Cholinbedarf optimal, sondern auch den Arachidonsäurebedarf optimal und bekommt eine sehr gute Ergänzung für die Proteinzufuhr. Und das heißt, wenn man uns es gibt schöne Grafiken, ich habe auch einige auch in meinen Videos gezeigt, da sieht man eben, Leber ist mit großem Abstand das kulinreichste Lebensmittel, wird aber kaum gegessen. Danach kommen Eier und dann kommt sehr lange aber nichts. Dann kommen ein paar andere Tierprodukte, also man findet auch ein bisschen Cholin in verschiedenen Fleischarten, man findet auch ein bisschen Cholin in Käse, aber wirklich sehr viel weniger. Und man findet eben in Tofu und anderen Sojaprodukten moderate Mengen, in manchen Kreuzblütern ein bisschen was, aber eben nicht in einer Menge, dass es physiologisch relevant ist. Und warum sollten wir uns um die Cholinversorgung Gedanken machen? Wir sehen mehrere Aspekte. Zum einen sehen wir, und ich habe vorher schon eine Studie kurz angeteasert, es gibt beispielsweise eine Publikation aus dem Team von Dr. Xinyin Yang, die schwangeren Frauen sehr gut kontrollierte Speisepläne gegeben hat. Das heißt, die haben vorgekocht alle dasselbe Essen bekommen während ihrer Schwangerschaft, zumindest während einem Trimester. Die eine Gruppe hat mit diesem Speiseplan genau ihren Cholinbedarf gedeckt, laut der Fachgesellschaften. Die andere Gruppe hat fast die doppelte Menge an Cholin erhalten. Und da müsste man davon ausgehen eigentlich, dass die Unterschiede nicht sehr groß sind, weil du hast quasi eine gute Bedarfsdeckung versus eine noch sehr viel höhere. Und als man dann 7 Jahre später in der zweiten Klasse die Grundschüler anhand von kognitiven Tests bewertet hat, das Ganze war doppelblind, Placebo kontrolliert, das heißt, da konnte weder ein Einfluss durch die Mütter geschehen, noch durch die Wissenschaftler, noch durch die Testpersonen. Also es war alles verblindet, keiner wusste, ob das Kind, was jetzt gerade getestet wird, das Cholin bekommen hat oder nicht. Und wir haben gesehen, es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen der höheren Cholinzufuhr und einem besseren Abschneiden bei diesen Kognitionstests. Und jetzt kommt die Krux. Wir haben hier, wie gesagt, um das nochmal zu wiederholen, eine ausreichende Cholinzufuhr, wie es die Fachgesellschaft empfehlen, und eine noch höhere. Zwei Implikationen. Zum einen würden wir sagen, naja, vielleicht sollten wir in der Schwangerschaft noch etwas mehr Cholin empfehlen, weil offensichtlich, weil erste Daten in diese Richtung weisen. Da kann man von mir aus noch diskutieren und sagen, naja, ist das jetzt wirklich sicher, weil nicht alle Studien haben das im selben Maße gezeigt, aber die mit dem besonders stringenten Studiendesign schon. Aber das ist eine Diskussion für anderes Mal. Was mich interessiert und was mich fast schon ein bisschen wütend macht, wenn in der Diskussion von Seiten von vegan lebenden Menschen das einfach so komplett ignoriert wird, ist, wenn wir wissen, dass 800 besser als 500 ist und wir wissen aber, dass im Schnitt vegan lebende Menschen 200 Milligramm kriegen oder auch noch etwas weniger, auch wenn es bis heute nicht getestet wurde, alle Zeichen stehen dafür, dass die Kinder kognitive Einschränkungen dadurch erleiden werden. Und das siehst du halt auch nicht in den bisherigen Studien mit vegan lebenden Menschen, denn die paar Studien, die Preggi-Study, die Veggie-Study, die Farm-Study und die paar anderen, die haben nur Größenwachstum, also Gewichtszunahme, Längenwachstum gemessen und haben halt getestet, ob schwerwiegende Einschränkungen bestehen. Aber diese feinen kognitiven Unterschiede, die erst im Laufe vor allem des Schullebens dann plötzlich ersichtlich werden, die wurden noch nie getestet. Und nach allem, was wir bis jetzt wissen, ist die Chance sehr groß und ich würde im negativen Sinne darauf wetten, ich würde gerne nicht, aber ich würde darauf wetten, wenn es sein müsste, dass es hier signifikante Unterschiede gibt. Und bis es keine Studie gibt, die das zweifelsfrei ausräumt, dass es das nicht gibt, halte ich es für ganz klar, dass in der Schwangerschaft eben keine rein vegane Ernährung durchgeführt werden sollte. Und wenn auf Teufel komm raus eine Mutter das machen möchte, dann braucht sie Cholin, aber auch eine ganze Reihe an anderen Stoffen in einer ausreichenden Menge, um zumindest die gröbsten Schwierigkeiten zu reduzieren. Wir sehen beispielsweise auch gerade das neue 2024 kam eine Studie raus, die zeigte, dass vegan lebende schwangere Frauen eine höhere Rate an Präeklampsie aufweisen, als es mischköstliche Frauen tun. Und so dass wir erst nach und nach kommen überhaupt in Studiendesigns raus, die überhaupt sich das einmal angeguckt haben. Und je mehr wir in dieser Studienergebnisse haben, desto mehr sehen wir nicht, oh, es ist doch weniger Risiko, als wir gedacht haben, sondern oh, shit, es ist deutlich mehr Risiko, als die gesamte vegane Bewegung es in den letzten 2 Jahrzehnten gedacht hätte und auch mehr Risiko, als ich es noch vor 5 Jahren gedacht hätte, weswegen ja meine Position sich mittlerweile auch stark geändert hat. Das heißt, Colin, um nochmal zurückzukommen, Thema Gehirnentwicklung, immens wichtig. Wir wissen das schon seit den 80ern aus den ersten Tierexperimenten, wo man deutliche Unterschiede sieht in den Rattenmodellen. Dann kann man auch sagen, naja, aber der Mensch ist keine Ratte, korrekt, aber der Cholinstoffwechsel ist sehr ähnlich zwischen diesen beiden Spezies und wir sehen das mittlerweile eben auch in den ersten Humanstudien, dass eine bessere Cholinzufuhr mit besserer kognitive Entwicklung einhergeht. Und zum anderen sehen wir, dass Cholin sehr wichtig für die Lebergesundheit ist. Das heißt, die Funktionsweise unserer Leber, die hängt nicht nur, aber unter anderem von der Cholinversorgung ab. Und eine Sache, die auch oft vergessen wird, den meisten Frauen ist bekannt, dass eine schlechte Folsäure, eine schlechte Vitamin B9-Versorgung das Risiko für Neuralrohrdefekte, die wir schon mal kurz angesprochen haben, erhöhen kann. Weswegen mittlerweile sich die Leitlinien auch etabliert haben und auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt es, schwangeren Frauen, vor allem wenn sie Mischköstlich ohne speziellen Fokus auf B9 essen, einfach B9 zu supplementieren, um auf Nummer sicher zu gehen. Und das am besten schon vor der Empfängnis. Was wir mittlerweile wissen, was es aber noch aufgrund der Neuheit der Daten noch nicht in die offiziellen Leitlinien geschafft hat, was es aber in den nächsten Jahren tun wird. Wir wollen aber jetzt schon bitte darauf achten, ist, dass neben B9 der zweitwichtigste Faktor für die Entstehung von Neuralrohrdefekten eine schlechte Cholinversorgung ist. Das erklärt auch, warum manche Personen trotz einer guten B9-Versorgung Kinder mit Neuralrohrdefekten auf die Welt bringen und dann verständlicherweise aus allen Wolken fallen, wenn sie sagen, ich habe doch B9 supplementiert, ich habe doch alles gemacht, leider nicht alles. Und daher aus Vor allem aus diesen Aspekten ist es in den kritischen Lebensphasen zweifelsohne wichtig, aber auch im restlichen Leben. Und wir wissen zum Beispiel auch nicht, was macht denn die schlechtere Cholinversorgung im Laufe des gesamten Lebens in Bezug auf den Abbau der kognitiven Fähigkeit im Alter? Hat noch niemand untersucht, auf einer prinzipiellen Ebene und anhand der bisherigen Tiermodelle mache ich mir da Sorgen.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Jetzt haben wir uns einige Nährstoffe angeschaut und ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank für diesen interessanten Einblick in die Welt der Nährstoffe. Jetzt haben wir auch häufig über das Thema Eier gesprochen. Jetzt möchte ich noch kurz ein anderes Thema anschneiden und zwar lese ich jetzt einfach mal vor, was ich als Kritik oder Schlagzeile gelesen habe. Vegan-Influencer wird Eierproduzent. Was soll man davon halten? Erläuter uns doch bitte einfach mal aus deiner Sicht, was ist hier eigentlich passiert?
Sehr gerne. Also ich denke, wenn man den Podcast bis jetzt gehört hat, wird man sich wahrscheinlich selbst die Frage stellen, so warte mal, der redet die ganze Zeit über Eiern, aber empfiehlt seine vegane Ernährung und dann ernährt sich selbst vegan, wie passt denn das? Und eben, es passt nicht mehr, sondern aufgrund der Daten hat sich meine eigene Position und damit einhergehend auch meine eigene Ernährung verändert. Und es gibt da auch ein YouTube-Video, vielleicht hast du auch die Möglichkeit, in den Podcast-Shownotes das Video von meiner Lebensgefährtin zu verlinken, von der Katharina, die in aller Ausführlichkeit erklärt, was ihr Schicksal war. Und ihr Schicksal ist hier leider kein Einzelfall, sondern einfach nur der mir naheliegendste Schicksalsschlag. Wir sehen mittlerweile tausende Fälle auf den sozialen Medien und auch abseits dessen, wo es Menschen ähnlich, teilweise sogar auch noch schlechter ging. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich kenne Katharina mittlerweile seit 4, 4,5 Jahren. Sie hat sich so vor guten 5 Jahren angefangen, vegan zu ernähren. Vielleicht waren es auch schon 6. Auf jeden Fall, seitdem ich Katharina kenne, hat sich ihr Gesundheitszustand trotz einer guten Supplementierung, die ja durch mich sichergestellt wurde, sukzessive verschlechtert und führte dazu, dass, bevor das Video rauskam, das war, ich glaube, der Winter von vor 2 Jahren, jetzt nicht dieser Winter, sondern der Winter, der davor kam, was bei ihr hat es eben nach mehreren Jahren der veganen Ernährung, trotz guter Kostzusammenstellung, trotz guter Supplementierung dazu geführt, dass sie zum einen eine Reihe an unspezifischen mittelschweren Symptomen hatte, wie schwere Verdauungsbeschwerden, Erinnerungslücken, einfach Unwohlsein, Stimmungsschwank und weiteres, aber dann auch im Extremfall so schwere Symptome wie akute Schwächeanfälle, sodass sie nicht einmal ein paar hundert Meter mit mir, wir waren zu der Zeit gerade im Ausland und haben schön am Strand gelebt, sie konnte nicht einmal ein paar hundert Meter mit mir zum Strand gehen, ohne von mir gestützt zu werden. Sie ist teilweise von einem Raum in den anderen gegangen, hat vergessen, wo sie gerade ist, was sie gerade wollte. Wir arbeiten ja auch zusammen, das heißt, ich habe auch gemerkt, wie einfach ihre kognitive Leistung in der Arbeitswelt einfach zusammengebrochen ist, wie sie schwerwiegendste, weil Verdauungsbeschwerden klingt oft so ein bisschen, ja mein Gott, dann hat sie halt mal gepupst, nee, sondern Verdauungsbeschwerden gehabt, die so schmerzhaft und so schwerwiegend waren, dass sie ihr normales soziales Interagieren quasi zunichte gemacht haben, was dazu geführt hat, dass sie teilweise ein eigenes Schlafzimmer brauchte und einen eigenen Raum, einfach weil sie so für sich sein musste, weil sie sich auch so geschämt hat. Also wirklich ein schwerwiegendste nicht mit dem Leben vereinbare Sachen. Und wir sind am Ärztemarathon hinter uns gehabt, sind von Pontius zu Pilatus gerannt, haben tausende Euro für Labordiagnostik ausgegeben und auf den ersten Blick war alles in Ordnung, wie so oft bei vielen Fällen, weil man kann halt im Blut auch nur eine gewisse Menge an Dingen testen und gerade die Nährstoffstatusbestimmung im Blut ist recht ungenau und teilweise fehleranfällig und es gibt auch nicht für alle Nährstoffe gute Parameter, zum Beispiel auch für Cholin. Man kann zwar Cholin im Blut messen, aber das gibt keinen guten Rückschluss auf die Statusversorgung, also auf die Cholinversorgung, auf den Cholinstatus. Und meine Freundin ist wirklich eine Tierrechtsaktivistin. Also ist eine von denen, die bei eisiger Kälte am Alexanderplatz in den Cubes stand und sich da alles abgefroren hat, um die Leute darüber aufzuklären, wie wir mit Tieren umgehen, die ihr ganzes Leben, die hat davor auch schon bei veganen Messen gearbeitet, also wirklich ihr Leben diesem Thema gewidmet hat und da niemand war, der leichtfertig eine Entscheidung getroffen hat, Tierprodukte zu essen und die sie auch wirklich mit Nachdruck überreden musste, weil ich gesagt habe, du, keine Ahnung, ob es helfen kann, aber es wäre einfach absurd, es nicht zu versuchen, weil es geht dir so schlecht. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin auch verzweifelt. Das ist eine Chance. Lass uns das probieren. Und sie war wirklich widerwillig, wollte das nicht, hat sich sehr schwer getan und ist jetzt niemand, der jetzt da aufgrund des Placebo-Effekts plötzlich Verbesserung hatte, weil viele der Symptome auch so schwerwiegend sind, dass da ein Placebo-Effekt auch nicht wirklich, also wenn du sagst, hey, ich fühle mich heute müde, esse jetzt ein paar Tierprodukte, morgen bin ich weniger müde, von mir aus, das mag ein Placebo-Effekt sein. Aber die Schwere ihrer Symptomatik und die Tatsache, da kann ich schon vorwegnehmen, dass innerhalb der ersten 3 bis 4 Wochen, das war jetzt auch nichts, was von heute auf morgen ging, deswegen war sie erneut noch skeptischer und hat wirklich nur, weil ich sie dazu fast schon gezwungen habe, aber im charmanten, netten Sinne, ich habe sie natürlich nicht wirklich gezwungen, aber wirklich mit Nachdruck gesagt, bitte probier das einmal zumindest 2 Monate lang, auch wenn du jetzt glaubst, dass es nicht hilft, lass es zumindest 2 Monate probieren. Und nach 3 bis 4 Wochen wurde ihre Symptomatik dann schrittweise besser. Und nach 6 bis 8 Wochen gegen Ende dieser Periode war es dann so, dass sie quasi keinerlei der Symptome mehr hatte, die sie über die letzten 1,5, 2 Jahre sukzessive in ihrer Schwere zunehmend bekommen hat. Und ohne dass wir die Geschichte öffentlich gemacht haben am Anfang, wurden mir sowohl schon davor als auch währenddessen, daher kam ja auch überhaupt meine Idee zu sagen, hey, so viele tausende Leute haben das ebenfalls erlebt, probier es doch halt einmal. Und auch natürlich dann, als wir es veröffentlicht haben, plötzlich auch mehr Leute Mut gefasst haben und uns ebenfalls ihre Erfahrungen berichtet haben, die sie auch schon teilweise viele Monate, überhaupt bevor wir es veröffentlicht haben, gemacht haben. Und die glichen sich in einem wirklich bedauerlichen Maße, sodass es natürlich am Ende des Tages können wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es kausale Zusammenhänge hat, weil es gibt keine randomisierte, placebo-kontrollierte Studie. Aber es wäre töricht aus meiner Sicht und sehr menschenfeindlich, da nicht darauf zu reagieren, was für ein immenses Leiden diese Menschen haben. Und jetzt die Vorgeschichte, warum ich die erzähle, ist, als dann klar war, okay, Katharina wird wieder Tierprodukte essen, einfach an Eiern, weil die haben wir am Anfang inkludiert, wobei sie dann auch andere Tierprodukte gegessen hat und zumindest so ein bisschen Pareto-mäßig. Die Eier haben wirklich den größten Unterschied gemacht. Sie war sich dann aber auch unsicher und wollte einfach auch noch andere Tierprodukte konsumieren und hat dann ein paar Dinge, die sie gar nicht am Schirm hatte, dass die bei ihr gut gelaufen sind, plötzlich doch auch noch verbessert. Und man gewöhnt sich natürlich auch an gewisse Missstände, an im Sinne von, wie müde wache ich eigentlich in der Früh auf, wie leistungsfähig bin ich eigentlich im Sport, wie scharf sind meine kognitiven Fähigkeiten. Da sind teilweise nochmal Verbesserungen entstanden, auf das ich gar nicht gedacht hätte, dass das noch überhaupt ein Problem davor war. Und als es dann klar war, dass Katharina wieder Tierprodukte isst und damit für mich auch, und das ist auch, wird auch fälschlicherweise gesagt, so ja, weil Nikos Freundin das hatte, dreht er jetzt alles um 180 Grad? Nee, sondern Katharina war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ich habe schon 2 Jahre davor an einem Buch für vegane Schwangerschaft und Stillzeit geschrieben. Vielleicht hast du mitbekommen, dass sie dann abgebrochen hat, weil ich gesagt habe, die Daten zeigen, es ist ein zu großes Risiko. Ich kann das nicht für mich, ich kann das nicht von mir für andere empfehlen. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben zu diesem Thema, dass ich zeigte, eben all diese Themen, die wir heute gesprochen haben, sind Thema. Ich habe diese Erfahrungsberichte von tausenden Menschen gelesen, teilweise, also Hunderte wurden an mich herangetragen, Tausende existieren weltweit. Und dann kam auch noch Katharina, weil bis zu dem Zeitpunkt hat die auch, muss ich sagen, ein bisschen ein veganes Bias, weil ich mir dachte, naja, wer weiß, ob die das alles wirklich richtig gemacht haben. Weil wenn jetzt irgendeine Person im Internet sagt, es ging ihr schlecht davor, sie isst wieder Tierprodukte, es geht ihr besser, dann kam natürlich auch der Veganer in mir durch, der sagte, ja, aber vielleicht hat sie das nicht supplementiert oder das nicht richtig gemacht oder das. Gibt es ja 10 verschiedene Dinge, die mir einfallen würden. Und aber spätestens dann mit Katharinas Fall, wo ganz klar war, sie hat, weil ich habe ja ihre Ernährung, ihre Supplementierung, alles überwacht, es klingt alles sehr Stasi-mäßig, aber einfach kontrolliert, geplant und umgesetzt, um sicherzugehen, dass das alles perfekt passt. Und spätestens da zeigt es mir, es gibt ganz klar Menschen, die aufgrund ihrer genetischen Prädisposition, aufgrund ihres genetischen Make-ups einfach nicht in der Lage sind, ganz ohne Tierprodukte zu leben, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Man kann theoretisch alles supplementieren, wir wissen nur noch zu wenig darüber. Und ab einem gewissen Punkt muss man natürlich auch sagen, wenn eine Person jetzt, was sie jetzt 20 Kapseln pro Tag schluckt und immenses Geld dafür ausgeben muss, weil sie auch noch die letzten Stoffe supplementieren muss, muss man sich irgendwann fragen, ist denn das etwas, was wir für die Allgemeinheit überhaupt quasi aufrollen können? Ist das etwas, was gesellschaftstauglich ist? Und unter aktuellem Kenntnisstand ist es auf mich gar keine Diskussion, dass es nicht gesellschaftstauglich ist und ich daher auch keine rein vegane Ernährung mehr empfehle, für niemanden. Das heißt es nicht, dass wenn eine Person sich vegan ernährt, ich das jetzt mit Nachdruck ablehne und sage, du darfst das nicht, überhaupt nicht. Bitte ernähr dich vegan, wenn du es möchtest. Du kriegst bei mir all die Informationen, wie du es möglichst gut machst. Aber spätestens, wenn es in kritischen Lebensphasen, wenn man sich in kritischen Lebensphasen befindet, ist das Risiko einfach zu groß. Naja, und um jetzt endlich deine Frage zu beantworten. Von Anfang an war mir natürlich klar, dass die meisten der tierischen Produkte, die wir heutzutage kaufen können, egal ob konventionell oder bio, so weit entfernt von einem tiergerechten Standard sind, dass sie einfach nicht vertretbar sind. Und dann haben wir angefangen natürlich, hey, wir haben ja noch auch da Höfe, also wir sind ja viel in der Weltgeschichte unterwegs und je nachdem, wo wir waren, gab es auch immer wieder mal Höfe, die zumindest im weitesten Sinne so produziert haben, dass man sagt, das wäre anhand der gesundheitlichen Dringlichkeit in einem ethischen Gleichgewicht zu bringen. Aber es war eben nichts, mit dem man eine dauerhafte Zufuhr ihrer Ernährung sicherstellen konnte. Und es war natürlich schon gar nichts, dass man dann anderen Leuten auch weiterempfehlen kann. Weil wenn ich sage, hey, ich kenne da einen Bauern bei mir um die Ecke, der hat ein paar Eier übrig, ja toll, das hilft halt niemandem was. Und meine Arbeit war ja immer schon davon geprägt, dass ich Konzepte bereitstellen möchte, die für eine größere Allgemeinheit funktionieren können. Und daher haben wir dann den aus meiner Sicht einzigen konsequenten, logischen Schritt gemacht, auch wenn er mir 12.000 oder mehr Follower gekostet hat, sehr viele Beschimpfungen und sehr viel private Verluste im Freundeskreis und weiteres und auch sehr viel geschäftliche Einbußen, weil sämtliche Unternehmen aufgehört haben, mit uns zu arbeiten, die Bücher natürlich sich entsprechend mittlerweile dann auch nicht mehr verkaufen, wir die jetzt auch vom Markt nehmen werden, weil sie einfach auch nicht mehr ganz aktuell sind. Aber für mich war dann eben die einzig logische Konsequenz zu sagen, okay, wenn es Tierprodukte braucht, wie könnte denn eine Tierhaltung aussehen, die jetzt nicht von dem ökonomisch gesteuerten Punkt ausgeht, sondern okay, eine Person möchte Geld verdienen, deswegen produziert sie Eier. Wie kann ich möglichst ökonomisch Eier produzieren? Und von mir aus, weil der Kunde es möchte, gebe ich jetzt halt auch noch gewisse Tierschutzstandards drauf, sondern wie könnte eine Tierhaltung aussehen, die von einer ethisch motivierten Person konzipiert und umgesetzt wird, wo der Fokus auf dem Tier liegt und man dann versucht, diesen Fokus so auszuweiten, dass auch zumindest auf lange Sicht, kurzfristig ist das ein reines Minusgeschäft, aber zumindest auf lange Sicht eine wirtschaftliche Tragfähigkeit auch stattfinden kann. Ist das überhaupt möglich? Das war am Anfang ja auch unklar. Und auch jetzt weiß ich nicht, ob es wirklich möglich ist. Wir haben es jetzt mal umgesetzt und es kann sein, dass wir einfach nur sehr viel Geld verlieren. Es kann aber vielleicht auch sein, dass es in 5 oder 10 Jahren sich dann auch zumindest einmal, wie soll man sagen, dass es ein Break-Even gibt, weil wir können ja auch, wenn es noch drüber reden, das sind keine kleinen Kosten, sondern wir sprechen hier von vielen, vielen hunderttausend Euros, die diese Stelle, die diese Konzeptionen, die die Weidegestaltung etc. brauchen. Naja, und wir haben uns halt dazu entschlossen, gemeinsam mit natürlich anderen Experten in dem Bereich, von denen wir sehr viel lernen konnten, auch in Kombination mit meiner Landwirtschaftsausbildung, die ich jetzt ja auch mache, eben Tierhaltung zu betreiben. Nicht alleine, weil wir reisen weiter noch viel, das heißt, wir haben überall halt landwirtschaftliche Partner, die das mit uns machen, aber wir schreiben die Konzepte, wir finanzieren das, wir tragen das gesamte Risiko. Und wir machen natürlich auch die Qualitätskontrolle gemeinsam mit externen Prüfern, die das mit uns machen. Und so kamen wir dazu eben, dass die Schlagzeile dann zustande kam, dass Nico jetzt Eierproduzent ist. Das ist völlig korrekt und richtig. Ich verstehe nur nicht, warum es dann so einen Riesenaufschrei gab, weil das ist die einzige Art der Tierhaltung, die in Ansatz war. Also selbst wenn du wirklich ein strenger Tierrechtler bist, ich verstehe, dass du sagst, du ignorierst die gesundheitlichen Aspekte, weil wenn man die ignoriert, gibt es natürlich weiterhin keine ethische Rechtfertigung. Wenn man die aber nicht ignoriert, und ich würde dazu raten, das nicht zu tun, dann gibt es aus meiner Sicht sehr wohl eine Rechtfertigung. Aber selbst wenn du sagst, alles, was Nico sagt, ist Bullshit, das glaube ich nicht, das macht er alles aus irgendwelchen niederen Motiven, auch wenn mir noch niemand welche wirklich nennen konnte, die am kritischen Abgleich standhalten. Aber selbst wenn man das zur Prämisse macht, dann ist ja trotzdem noch diese Art der Tierhaltung zu 99,9% besser als das Beste, was es am Markt gibt. Und anstatt dass sich Tierrechtsaktivisten auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, nämlich auf die Zehntausenden von Hühnern, die in einer industriellen Bodenhaltung oder selbst auch unter schlechten Freilandbedingungen gehalten werden, konzentrieren sie sich darauf, unseren Hühnerstall mit 500 Hühnern, die auf Tausenden von Quadratmetern leben, die das beste Haltungssystem ever haben, die im Fall der Legehennen sogar nicht einmal geschlachtet werden, sondern bis an ihr natürliches Lebensende bei uns leben können, da jetzt so einen Aufruhr zu machen und mich als Nico Dachau zu beschimpfen und eben als quasi indirekt als Nazi und alle möglichen Dinge machen. Da sieht man eben, dass es halt doch eine Sekte ist, zumindest in einem gewissen Teil eine ideologisch verblendete Menge an Leuten, die nicht wirklich im Sinne des Tierwohls am Ende handeln, weil sie nicht darauf achten, was ist das beste gesellschaftliche Outcome für die Tiere, sondern einfach nur stur, was ist ihre festgefahrene Meinung und alles, was von diesem totalitären System abweicht, wird von ihnen diskreditiert und versucht schlecht zu machen. Und das ist aus meiner Sicht einfach eine sehr gefährliche Haltung auch und hat mir nochmal gezeigt, das war mir natürlich auch davor schon bewusst, dass es Teile der veganen Bewegung gibt, die in eine extremistische Richtung abwandeln, aber es zeigte mir jetzt nochmal, dass die Menge doch etwas größer ist, als ich das erwartet hätte. Und auch der Grund, warum ich mittlerweile auch mich sehr stark davon auch aktiv distanziere, weil ich mich einfach auch wirklich schäme für diese Leute und weil ich denke, dass unsere Gesellschaft dadurch mehr Rückschritte als Fortschritte erzielt durch diese Personen und deren Dasein.
Ja, ich denke, man kann da auch dazu sagen, einfach, dass es teilweise wahrscheinlich eine sehr emotionale Haltung ist im Vergleich eben zu einer wissenschaftlichen Sichtweise. Wie können wir jetzt das Optimale machen? Weil ich glaube, du machst ja auch all das, was du machst, nicht irgendwie, wie du auch schon gesagt hast, für dich persönlich, um irgendwie bei dir persönlich zu schauen, wie kann ich jetzt das machen, was ich gerade machen will, sondern dir geht es ja einfach insgesamt darum, gute Projekte zu machen, Wissen zu verbreiten. Und weil du jetzt auch dein Buch bzw. deine Bücher angesprochen hattest, Wenn ich es jetzt richtig verstehe, dann besteht also nicht die Überlegung, irgendwie neue Erkenntnisse zu ergänzen, sondern du hast gesagt, die Bücher werden jetzt erstmal vom Markt genommen. Das heißt, ich würde jetzt bei dir mal vermuten, du überlegst dann ein komplett neues Buch zu schreiben oder wie ist da der Stand?
Genau, also die Bücher sind alle nicht falsch, es fehlen ihnen einfach nur einige Aspekte. Das heißt, ist durchaus nachvollziehbar und ich habe auch damit darüber überlegt zu sagen, dann ergänzen wir die halt alle. Aber es wäre, weil eben zum Beispiel Vegan-Klischee, die das ja eh schon 500 Seiten dick ist, da mit den Cholin, Nutrients, Arachidonsäure und so weiter, das wäre dann plötzlich so ein 1000-Seiten-Buch geworden. Das wäre einfach nicht mehr dafür gestanden. Plus auch der Titel Vegan-Klischee unter der neuen Betrachtungsweise macht auch nicht mehr so viel Sinn. Und daher war es dann für mich und natürlich auch so eine Neuauflage, kriegen manche mit, manche nicht. Dass mir war es eigentlich wichtig, da einen stärkeren Cut zu machen und auch durch ein neues Buchprojekt, durch einen neuen Buchtitel auch nochmal diese neue Positionierung in Buchform zu machen. Immer der Punkt ist, wir sind ja auch natürlich von den Verlagen abhängig. Das heißt, wenn ich quasi die Rechte an meinen Büchern hätte, auch wenn wir ein paar tausend Euro inklusive, also wenn wir ein paar tausend Bücher und damit ein paar tausend Euro in den Sand setzen würden, würde die das direkt vom Markt nehmen. Ich kann das aber nicht, weil die Rechte liegen nicht bei mir, sondern beim Verlag. Das heißt, ich kann nur mit etwas mehr Nachdruck und das kann ich zum Glück auch nur deswegen, weil wir ein gewisses Standing bei den Verlagen haben und eben auch über Folgebücher auch für die von Interesse sind, dass sie sagen, pass auf, tut es uns den Gefallen, macht da keine weiteren Auflagen oder nehmt möglichst schnell auch vielleicht die bestehenden vom Markt. Wir machen auch weitere Bücher mit euch. Daher was eben aus diesem Aspekt heraus, aus der Summe dieser Aspekte heraus für mich der Anspruch, einfach ein neues Buchprojekt zu machen. Und wie gesagt, das heißt auch nicht, dass irgendwas, was in gigantischer Idee steht, per se falsch ist, sondern unter dem damaligen Wissensstand mit den damaligen Nährstoffen war das oder wäre das auch noch heute die richtige Schlussfolgerung. Soll heißen, das B12-Kapitel, das Vitamin-D-Kapitel, das K2-Kapitel, Protein, was auch immer, all diese Nährstoffe sind weiterhin up-to-date besprochen, aber das Fehlen der gewissen Nährstoffe führt einfach, und da können wir schon sagen, es ist ein bisschen was falsch, die Schlussfolgerung, die aus dem Ganzen, das Fazit, was aus dem Ganzen gezogen wird, ist natürlich dann nicht mehr so, wie ich es heute interpretieren würde. Genügend Leute lesen meine neuen Veröffentlichungen und kommen immer noch zum Rückschluss, dass eine vegane Ernährung für jede Lebensphase funktioniert. Das heißt, es gibt auch Leute, die trotz der neuen Erkenntnisse zu dem Rückschluss kommen, aber es ist eben nicht das, was ich schlussfolgern würde und soll auch nochmal aufzeigen, so, mir wäre es lieber, wenn die weiterhin der Posterboy der veganen Bewegung wäre. Was so, ihr hättet A, ein besseres finanzielles Auskommen, hättet eine angenehmere private Lebensweise, ich könnte weiterhin meine fünf bisherigen Bücher verkaufen, könnte noch ein paar weitere machen. Das lief alles deutlich besser davor, als es jetzt tut. Ich hätte 12, 13, 14.000 Follower mehr, also es wäre insgesamt deutlich besser, aber es wäre halt unehrlich und daher habe ich es nicht gemacht und deswegen werden auch die Bücher dann vom Markt genommen, sobald hoffentlich die Verlage mitspielen. Aber zumindest immer neu
Ja,
veröffentlicht.
absolut verständlich. Und dann freue ich mich auf jeden Fall schon, sobald irgendwann ein neues Buch von dir erscheint.
Könnte vielleicht nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres schon soweit sein. Mal gucken, wie schnell die Doktorarbeit geht, weil die muss davor noch
Okay,
gemacht werden.
die ist erstmal die Priorität. Alles klar. Ja, dann sage ich an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank an dich für das sehr interessante Gespräch heute. Ich habe jetzt nur noch meine drei abschließenden schnellen Fragen. Die bekommt bei mir jeder Gast. Was ist bei dir im Alltag nicht wegzudenken?
Meine Lebensgefährtin.
Welche ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Wahrscheinlich eh das, was ich in den letzten 2 Jahren durchgemacht habe, weil bei allem Negativen habe ich natürlich dadurch auch sehr viel mitnehmen können, sehr viel gelernt, bin auch etwas strikter in meinem Umgang mit meinem Umfeld geworden. Also wahrscheinlich war das einer der wichtigsten.
Und wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Versteht, wie wenig wir eigentlich alle wissen und wie wenig wir selbst kollektiv wissen. Und mit dieser Bescheidenheit, wie vieles wir noch nicht wissen, sollten wir, glaube ich, voranschreiten, weil dann sind wir weniger gefeit, viele dumme Fehler, die wir vielleicht auch in der Vergangenheit schon gemacht haben, einfach zu wiederholen, aus Überheblichkeit, weil wir uns als zu intelligent betrachten und zu wissend und einfach gucken, dass wir diesen Mangel an Verständnis der Welt kompensieren und dann können wir gemeinsam vielleicht an einem Strang ziehen und dann einer besseren Welt bauen, anstatt diese Grabenkämpfe, die wir aktuell führen, noch fortzuführen.
Ja, sehr schön. Dann gerne sag uns abschließend noch, wo kann man mehr über dich erfahren? Du hast vorhin zum Beispiel schon erwähnt, YouTube, das verlinke ich natürlich gerne in der Beschreibung. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, da kann man Videos von dir sehen oder was nachlesen?
Also es ist im Moment hauptsächlich YouTube und Instagram. Auf beiden Kanälen mache ich unterschiedliche Inhalte. Das heißt, man kann auf beiden Infos mitnehmen. Instagram eben eher kürzere Reels, knackigeren Themen. YouTube ein bisschen die ausführlicheren Videos. Das sind primär eigentlich die zwei Quellen. Es gibt, da überarbeiten wir gerade auch, aber es gibt theoretisch auch eine Webseite, die noch mehr Infos bietet, die gegen Ende des Jahres wieder online gehen wird. Es wird zukünftig auch wieder mehr Bücher geben, aber primär sind es aktuell die zwei Kanäle.
Okay, alles klar. Ja, dann sage ich vielen Dank und wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald.
Danke dir für die Einladung. Mach's gut. Ciao.
Ciao. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten und deiner Familie, die ebenfalls von den Informationen und Tipps profitieren könnten. Über eine Bewertung und einen Kommentar bei Spotify oder Apple Podcasts würde ich mich riesig freuen. Das wäre für meinen Podcast und für mich eine tolle Unterstützung. Ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Restwoche und wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag wieder.